mitt lille Leslie und Sara.
Ja,
und
ja, wie
irgendwie kriegen wir sie. Hi.
Hallo zu Brainstorm.
Unserem Podcast.
Immer noch aus dem Wohnwagen.
Immer noch. Wir spielen Bingo, vielleicht heute wieder mal eins.
Ja, wir haben ja letztes Mal schon.
Haben wir letztes Mal?
Ja.
Wir haben letztes Mal.
Wir haben über Leben nach dem Tod geredet.
Stimmt.
Und sind irgendwo gelandet.
Ja, über Einschulung und Finanzberatung, so ungefähr. Ja. Ist auch nice gewesen. Warte, jetzt muss ich ganz schnell noch etwas nachzählen, wenn die Folge rauskommt. Jetzt ist mir das einfach gerade in den Sinn gekommen.
Ich kann ja in der Zwischenzeit mit dir, dir etwas erzählen, wo mir in den Sinn gekommen ist.
Okay. Nein, ich wollte noch nachschauen. Die Folge, ich wollte eigentlich Werbung machen für ein Festival, das bei uns im Dorf passiert. Aber ich habe jetzt gerade schnell nachgeschaut, die Folge kommt raus, wenn das Festival fertig ist. Also an dem Tag, wo das Festival fertig ist. Blöd. Also falls jemand vorhin im Paleco war, ist cool, hi. Ja.
Cool, hi.
Vielleicht machen wir von dort eine Sonderfolge.
Ja, aber ich kann ja nicht.
Ja, du kannst nicht, aber ich kann ja vielleicht selber eine machen oder mit meinem Mann eine machen.
Genau, ja, das habe ich gedacht. Ja. Aber ich habe nie Rückmeldung auf den Vorschlag bekommen. Ich habe nicht gewusst, wie er ankommt.
Nicht schlecht, gut. Ich habe nur den Kopf voll. Ist mir so ein bisschen, okay, schaue ich dann. Mäßig registriert worden von mir.
Ich habe mich heute gefragt, auf dem Hinfahren, bin ich noch schnell an der Tankstelle und Tankstelle.
Mhm.
Ist irgendwie 100 Meter von mir. Das heisst, ich bin zu voll, um mich anschnallen, um schnell über die Straße fahren, um die Tankstelle. Und dann hat halt der Gurtdings piepst.
Bing, bing, bing.
Genau. Und dann habe ich mich gefragt, wieso gibt es eigentlich Alarmtöne, wo wir uns daran gewöhnen können? Und es gibt Alarmtöne, wo, oder zumindest bei mir, wo mich direkt irgendwie so nerven, dass ich direkt Ursache suche und dann eigentlich abstelle. So, ich meine, die Alarmtöne, wo wir uns daran gewöhnen, sind zum Beispiel so, eben wir arbeiten im Spital, die Anästhesiegeräte. Da blingelt ja immer irgendetwas. Und das sind ja eigentlich...
Es gibt auch dort welche, die ich nicht mich daran gewöhnen kann.
Genau, das sind ja auch die, die sagen, hey, das ist etwas Außergewöhnliches. Jetzt habe ich mich gefragt, wer designt Alarmtöne? Und was sind die Regeln?
Ja, so. Nerv. Also, und je schlimmer das ist, Nerv umso mehr.
Oder? Ja, wahrscheinlich.
Aber ich glaube schon...
Darum ist ja der Feueralarm ganz tragisch.
Ja, Frequenz und Lautstärke und Tonhöhe und so. Ja. Aber ja, voll. Wir hatten letztens im Feueralarm. Hat einen, also im Spital, wo ich arbeite, hat ein Handwerker irgendetwas rausgeflexet. Und hat ein bisschen viel geflexet und hat ein bisschen viel Rauch gegeben. Und dann hat es den Brandmelder und alle Türen sind zugegangen. Oh, und überall hat es geleuchtet. Und es hat auch wirklich gestunken im Ganzen. Also es ist wirklich, sind etwa 30 Leute sind völlig aufgeschreckt auf der Suche nach einem möglichen Brandherd, weil es stinkt und es ist Rauchalarm. Aber man findet nichts. Und alle sind am Suchen gewesen, bis irgendwann rausgesehen haben, aha, vielleicht sind es die Handwerker gewesen.
Aber das Ding ist eigentlich immer, meistens, also in den allermeisten Fällen, ich habe vor allem noch nie erlebt, dass es wirklich einen Evakuierungsfall hätte müssen geben. Meistens ist ja einfach auch nichts. Dann regst du dich darüber auf, dass deine Türen nicht mehr aufgehen und du willst eigentlich weiterarbeiten und deine Patienten kommen nicht mehr zu dir.
Also aber wirklich alle auf. Du kannst bei unserer Biederer durchlaufen, sie geht einfach wieder zu. Aber sie geht, du hast
ja, teilweise bei uns hat man sich da nicht so viel überlegt, denke ich mir teilweise bei der Tür, denke ich. Aber ja, das ist eigentlich das Hauptproblem. Aber wenn es jetzt wirklich einmal ernsthaft brennt, kommen wir das anders mit über? Oder nehmen wir es dann auch nicht ernst und denken so, oh, schon wieder?
Auch bei uns gibt es mehrstufigen Alarm und mehrstufige Kommunikationswege. Wir haben jetzt gerade eine neue Schule gehabt, von wenn das Lämpchen leuchtet, wenn das Telefon schellt, wenn die Feuerwehr springen kommt. Du hast wie 7 Minuten Zeit, um den Alarm zu bestätigen. Oder wegklicken quasi. Und wenn du nach 7 Minuten oder so nicht bestätigt hast, kommt die Feuerwehr. Immer. Also
okay, aber 7 Minuten ist ein guter Zeitraum.
Ja, sie sind auch nur gerade über die Straße. Also, ja. Und sie sind dann wirklich dann einfach da noch 8 Minuten. Es ist so. Ja. Und gell, ich meine, die allermeisten Brände, die es gibt, sind kleine Schwelle und Funken. Und,
ja, ja, selbst.
Also, aber ja. Ja, wäre noch spannend. Also ich will es nicht erleben, aber so ein Spital, das brennt, wäre sicher etwas Spannendes.
Ja. Also jetzt aber nicht ganz neu, das war schon ein bisschen teuer gewesen.
Ja, aber es ist so konstruiert, dass immer nur quasi so ein Stockwerk oder ein Drittel oder so. Du kannst eigentlich, also wenn der eine Bereich bei uns brennt, kannst du mit anderen einfach weiterarbeiten, weil... Und also das kommt an einem gewissen Level an, wo dann
die Evakuierung gut, du bist halt auch, es kommt, macht aber... ja schon Sinn, weil du bist auch Spital, also du bist ja auch der Bereich, wo nachher die Brandopfer dann... Ja. Wieder müssen versorgt werden.
Ja, ja. Also, es ist, also wenn jetzt wirklich überall alles ein bisschen brennen, haben wir außerhalb vom Spitaltreffpunkt. Aber es ist dann auch so ein bisschen der Punkt von, ja, grundsätzlich, wer muss wer retten?
Ja, was machst du mit den Patienten?
Genau. Weißt du, das sind so Evakuierungsschemen, wo ich so denke, ja, eben. Also, ich meine, ich müsste, in der Regel habe ich mehr oder weniger gehfähige Leute, die ich im schlimmsten Fall noch schnell auf den Rollstuhl packe und rausschaufeln, oder? Und es geht ja mal noch. Aber gell, gleichzeitig musst du, wenn du dann wirklich das Feuer nebendran hast, musst du dich dann auch selber genug können sortieren, um die richtigen Leute richtig priorisieren und nicht in Panik selber auszubrechen und so. Ich glaube, das wäre fast das Schlimmste. Dann sind wir 30 Leute in der Abteilung, es brennt und von diesen 30 Leuten haben 5 noch Nerven und die anderen 25. Ah! Das ist so.
Alle, die keine Nerven haben, verpissen euch, wir machen.
Ja, aber irgendwie, ich weiß nicht, also ich hoffe schon, ich würde zu denen mit Nerven gehören, aber ich, also, Garantie hast du ja keine. Obwohl meistens in Stress funktioniert schon viel besser als ohne
ja,
Stress.
Ja, eben irgendwie schon.
Ich gehöre schon zu den Menschen, die nicht in Panik ausbricht, sondern voll... Also da, eben gut, das ist natürlich so Ritalin, wo du überkommst im Stress. Wenn Adrenalin ausgeschüttet wird, macht
es... Ja, es ist auch so Challenge-Mode. So. Ja. Jetzt geht es um etwas Ernsthaftes.
Ja, oh, ich liebe es. Das ist wirklich einfach, je schlimmer dass es läuft, desto besser habe ich es im Griff. Ist tragisch, aber
ja.
Ist befriedigend dafür, wenn es dann schlimm läuft und du sagst noch, ha, habe ich gerockt.
Voll.
Ja.
So viel zu den Alarmtönen.
Ja, und wir haben übrigens endlich schönes Wetter. Einfach so zu Rimm.
Ja, also es geht.
Ey, meine Kinder haben jetzt in den letzten 10 Tagen sicher 5-mal können baden im Pool im Garten. Also ausreichend schön für das.
Meinst du, dass wir es historisch festgehalten haben, falls es jetzt vorbei ist mit dem Sommer so grundsätzlich auf der Welt?
Nein, jetzt wenn haben sie den Böck. Der Böck. Ja. Wir haben es schon mal von dem Böck gehabt.
Ja, der Kopf ist jetzt abgehalten.
Ich finde es irgendwie extrem lustig.
Ich und traurig.
Also ja, also weißt du, so, jetzt zündet man den Böck in Zürich nicht an, weil es fest windet. Und man sagt ja, wenn's, je länger dass es geht, quasi bis der Kopf platzt, umso hässlicher ist der Sommer. Und jetzt ist es 3 Monate gegangen, bis der Kopf platzt ist.
Und ist er ja nicht wirklich, er ist einfach abgehalten.
Und dann anstatt einfach schönen Puff zu machen, geht er auch noch ab. Ist das so, also hat sogar der Böck den Klimawandel aufgegeben. Also es ist
ja.
So,
der ich weiß so, auch alles. Ficken euch, nehmt es einfach mal ernst und zündet mich nicht die ganze Zeit an.
Ja, noch mehr Umweltgas mit mir produzieren, anstatt was dagegen machen. Hören auf! Ja, also es ist der erste Sommer, wo ich so ein bisschen am Böck glaube.
Ehrlicherweise. Ja, siehst. Sogar außerhalb vom Kanton Zürich jetzt angekommen.
Genau. Ich bezweifle seine Vorhersehkraft nur noch etwa gleich wie sämtliche Zeitungshoroskope. Obwohl, nein, ehrlicherweise scheint mir sinnvoller, wie manches Zeitungshoroskop einfach rein, weil Brandgeschwindigkeit und Umwelt eine Korrelation hat. Also wenn es mehr windet oder wenn es heiß oder kalt ist, brennt er schneller oder langsamer zu selben Zeitpunkt
voll, halt. Ja.
Natürlich muss es dann nicht für den ganzen Sommer stimmen, aber zumindest für so tendenzielle Wetterlage hat es zumindest so eine gewisse Korrelation, die Sinn ergibt.
Aber es sind schon sehr viele Brüche, wo um das Teil herum gemacht werden, wo ich auch mich
frage,
wo kommt das her?
Das Rösli reiten und so, finde ich schon recht
ja, mit all diesen Zunften und, ja. Und Gastkanton und...
Ja, aber es hat, das Zünfte ist ja das halt schon etwas Cooles. Das finde ich eigentlich etwas Lässiges. Hm. Ja, aber ja.
Was hast du dabei?
Ich habe 2 Brainfucks gehabt diese Woche.
Ja.
Und die muss ich jetzt mit euch teilen.
Erzähl.
Ich habe zum einen alle Probleme von der Menschheit erkannt, nicht gelöst, aber erkannt. und zum anderen ein Wort... Aber wir fangen jetzt mal mit dem Problem der Menschheit an. Ja. Mir ist durch ein Gespräch mit einem Familienmitglied bewusst worden, dass wir als Menschen vielleicht auch, dass da der Unterschied zwischen neurodivergent und neurotypisch ist, da ist also der zweite Gedankenschritt gewesen, da, wo uns unterscheidet Menschen irgendwo. Es gibt die Menschen, wo Höflichkeit das Wichtigste ist und es gibt die Menschen, wo Ehrlichkeit das Wichtigste ist. Und da lebt aneinander vorbei und führt zu Konflikt. Weil, und jetzt muss ich schnell so anonym wie möglich erzählen, wie du zu dieser Situation kommst. Ich habe mit einem Familienmitglied darüber geredet, dass sie eingeladen gewesen sind an einen Anlass, wo sie eigentlich nicht wirklich gehen wollten. Aber anstandshalber geht man halt. Beziehungsweise sie haben gefragt, ob wir auch eingeladen sind. Und wir haben gesagt, nein. Und sie haben gefunden, zum Glück für euch. Und ich habe dann gefunden, wenn du keinen Bock hast, kannst du im Fall auch absagen. Und sie hat dann gefunden, nein, das wäre ja unhöflich. Und dann ist bei mir so ein kleiner Höhenmoment gekommen, weil ich gefunden habe, also es wäre unhöflich, zu einer Einladung absagen. Aber ich finde es ja mindestens gleich unhöflich, zum neuen sein, wo man nicht will sein.
Ja. Und dort irgendwie Sachen in Anspruch nehmen, genau.
Ja, du essest jemandem Essen weg, du nimmst jemandem Platz weg und darum beeinflusst es sogar die Stimmung schlecht, weil es dich eigentlich anscheisst, um dort zu sein, wo du bist. Und es wäre aber unhöflicher, um das absagen, als um dort zu sein, wenn du keinen Bock hast, um dort zu sein. Und ich denke so, hä? Es geht uns doch allen Welten viel mal besser, wenn du mich nur einladest, wenn du mich willst einladen, wegen Ehrlichkeit. Und ich nur komme, wenn ich will kommen,
ja,
wegen Ehrlichkeit. Und wenn du nur eingeladen wirst aus Höflichkeit und du nur gehst aus Höflichkeit, heisst das nachher einfach, du hast jemanden an deinem Fest, beziehungsweise du bist auf einem Fest, wo du gar nicht hin willst und wo, ja, dich dann da gar nicht will, ja, haben, blöd gelaufen. Einfach nur aus Pseudo-Höflichkeit.
Darf ich schnell etwas einbringen? Eine Frage. Wir können nachher wieder zu diesen zwei Arten von Menschen, wie wir unbedingt wieder zurückkommen. Wie ist es eigentlich, wenn ich an das Fest jetzt zum Beispiel eingeladen bin und ich würde da gerne hingehen, weil ich weiss, das Fest ist cool, aber ich weiss nicht genau, wieso dass ich eingeladen bin. Wieso dass ich den Anspruch soll haben, um die Ressourcen zu nutzen. Aber ich finde es okay, um dort hingehen, weil es ist sicher ein cooles Fest. Mhm. Aber ich weiss nicht, wieso ich dort eingeladen bin. Ist es denn meine Verantwortung, zu sagen, nein? Oder die Leute haben sich ja selber überlegt, dass wir einladen oder nicht?
Also wenn du per se cool findest, zum gehen, ist es ja voll okay, wenn du gehst, weil eingeladen bist ja. Und in so Situation ist für mich manchmal so ein bisschen hilfreich zu wissen, wer ist denn alles eingeladen?
Mhm.
Weil wenn 10 Leute eingeladen sind, was total Sinn ergibt, plus du, dann...
Voll, wenn sonst noch so random people
aber eingeladen sind. Aber wenn du sagst, sind 250 Leute eingeladen und alle sind so buff, okay, legitim. Aber nein, wenn du Bock hast zum Gehen, finde ich es auch legitim zum Gehen, wenn du eingeladen bist. Gar nicht, das musst du absagen, nur weil du nicht verstehst, warum. Aber halt einfach...
Ja, aber wenn du keine Lust hast, ja.
Und das ist auch wieder mit der gegenseitigen Ehrlichkeit, meine ich auch. Eben, ich würde dich nicht einladen, wenn ich keinen Bock habe auf dich. Ja. Du würdest mich nicht einladen, wenn du keinen Bock hast auf mich, oder?
Und das ist dann auch wieder so etwas, wo wenn man dann mal eine Hochzeit planen würde, das ist so ein Pain. Mhm.
Hochzeit ist das Klischee-Ding, wenn es um das geht.
Vor allem dann, weißt du, der Apero ist eigentlich nur eine reine Höflichkeitsform. Ja. So, eigentlich würde ich dich nicht am Fest,
ja,
aber so, keine Ahnung, halt ich kenne dich irgendwie zu lang, dass ich dich nicht teilhaben lassen.
Aber das finde ich legitim, weil das ist allen bewusst. Den ist Kommunikation.
Ja, du weißt, man gibt ja sehr viel Geld für einen Apero aus. Ich würde das am liebsten einfach skippen.
Nein, Apero rendiert finanziell eine Hochzeit. Weil du kannst gleich viel Geschenk durch. Apero kostet dich viel weniger als Essen. Aber du kannst vor allem, wo an Apero kommen, in der Regel das Geschenk über. Also, da stimmt die Bilanz. Und ich finde, da ist jetzt gerade etwas, gerade eben Hochzeitsabbau ist jetzt etwas, wo ich Höflichkeit okay finde, zum sagen, hey, look, es gibt Leute in meinem Leben, die habe ich gern, die sind mir aber nicht ultra nahe.
Mhm.
Dort finde ich Abbau perfekte Zwischenlevel. Da ist etwas, was für mich mega stimmig ist. Wir haben etwas über 100 Leute an unserem Hochzeit am Abbau gehabt und gerade 30 am Essen. Mhm. Und es ist wirklich so der Punkt von eben, so zum Beispiel Tanten, die ich mag, die ich gerne habe, die aber nicht so nahe in meinem Leben teilhaben, dass ich muss sagen, ja, das Fest fände ich jetzt schwierig. Aber als Apero, perfekt. Ihr seid auf jeden Fall eingeladen als Apero. Ich mag euch, ihr seid ein Teil von meinem Leben. Nicht mein engster Teil.
Mm.
Das finde ich voll okay. Aber halt dann wirklich, also ja. Aber jemanden einladen, der gar keinen Bock hat, würde ich nie machen. Also selbst verstehe ich nicht. Und eben da ist ja da, und jetzt eben schnell, also wenn du bist...
Ja.
Ja. Eben da mit der Höflichkeit versus Ehrlichkeit, wo ich denke, also jetzt nicht nur, bei Festern ist das sowieso so ein Thema für sich, aber auch im Alltag, wie oft kommst du in eine Situation, wo du dich fragst, meint das der andere ernst oder ehrlich oder nicht? Wie oft sage ich, hey, ist okay, wenn XY und dann sagt, ja, passt. Und ich denke, ist es ein höfliches Ja oder ist es ein ehrliches Ja? Ich stehe so oft da, weil es eben die zwei Sorten Menschen gibt und es gibt die, wo du weißt, also ich meine, ich gehöre zu denen, wenn ich Ja sage, meine ich Ja. Mhm. Sonst sage ich, und dann merkst du mal, ich meine, aber es gibt so viele Menschen, wo eben höflich sind, aber nicht nur ehrlich. Also, und nicht ehrlich im Sinne von, sie lügen, sondern eben ehrlich im Sinne von, die Höflichkeit ist halt wichtiger als die Ehrlichkeit.
Ja, und nur um mal kurz festzuhalten, nur weil man ehrlich ist, muss man kein Arschloch sein.
Ja, da haben wir schon mal diskutiert, genau. Ja. Es geht überhaupt nicht
um... Man kann aber einfach ehrlich sein, Punkt.
Ja, aber, oder eben, wenn ich dich frage, hey, also, wenn ich mit dir zusammen arbeite und ich sage dir, hey, darf ich früher gehen? Und dich schießt das grausig an, weil du findest, boah, eigentlich finde ich es voll nicht okay, wenn du jetzt früher noch gehst. Du sagst mir aber, ja klar, und bist nachher pisst auf mich. Das geht mir nicht in den Kopf. Und da gibt es viele so Menschen. Und ich hasse es einfach, also eben, gell, ich denke so, bei allem, was du mich fragst, wenn du mir zumindest eine Sekunde Zeit gibst, um darüber nachzudenken, werde ich dir immer eine ehrliche Antwort geben. Egal, was du mich fragst.
Aber gell, gerade so im Berufsalltag sind halt viele Fragen rhetorisch gestellt. So darf ich früher noch gehen. Es ist klar, dass niemand Nein sagt. Außer das aber ist natürlich irgendwie...
Aber wieso sagt niemand Nein? Aus Höflichkeit.
Genau.
Aber den muss ich ja nicht fragen.
Ja.
Dann kann ich auch ein Statement abgeben. Ich gehe früher noch
heute. Genau. Das mache ich eigentlich auch immer so.
Ja, da ist dann wieder ehrlich.
Ja.
Aber es ist schon so der höfliche Verpacken von einer Frage, die eigentlich gar keine Frage ist, sondern ein Statement. Ja. Finde ich schon schwierig, weil eben, es ist einfach noch höflich, aber es ist nicht ehrlich. Und umgekehrt genau das gleiche beantworten. In etwas einwilligen, was ja nur so halb gar okay gerade so ist für dich. Oder so, ist ja auch vielleicht höflich, aber nicht ehrlich. Und vor allem, wenn es sich dann nachher wiederzieht und du nachher denkst über den anderen. Ich meine, wie oft komme ich auch in Situationen, wo ich denke, ich habe das Gefühl, du bist muff auf mich. Mhm. Ich merke irgendetwas an dieser Stimmung oder irgendetwas habe ich anscheinend gesagt, was bei dir falsch ist, weil da sensibel für das spüre ich. Mhm. Und dann frage ich, hey, alles okay? Ja, ja, alles gut. Und dann ist bei mir immer schon so, wieso sagst du mir jetzt nicht, was los ist, wenn ich merke, dass etwas nicht gut ist und dir schon auf dem Silbertablett serviert, dass du jetzt gerade ein Zeitfenster bekommst, um mir das mitteilen? Sag mir's doch.
Gut, aber ich muss sagen, da gibt es natürlich auch irgendwie Situationen oder halt Personen, wo halt dann schon irgendwo durch sensibel sind, aber dann halt so sensibel sind, dass es dann mit der Antwort vielleicht auch nicht könnte umgehen und dass irgendwie aber jetzt auch gar kein Rahmen ist für irgendein riesen klärendes Gespräch oder irgendeinen nervlichen Zusammenbruch, weil du jetzt etwas gesagt hast, was erfragt worden ist.
Ja, das sicher. Aber da ist, ich glaube, gell, eben ich hätte jetzt...
Und dort finde ich Höflichkeit ganz abgebracht.
Ich finde Höflichkeit immer angebracht, aber ich finde sie nie wichtiger als Ehrlichkeit.
Ja, ich muss auch sagen, ich meine, wenn jetzt du mich das fragst und ich muss sagen, du, sorry, ich weiss, dass du in Tränen ausbrichst, wenn ich dir sage, du, Entschuldigung, aber keine Ahnung.
Ich sehe, was sagt, ja.
Du bist mir heute einfach irgendwie fünfmal über den Fuß gefahren und das schießt mich einfach an. So, und dass dich dann so trifft und dann das irgendwie überhaupt nicht mehr funktioniert in der Konstellation. Dann würde ich es nicht sagen. Man könnte sich aber dort natürlich überlegen und dann einfach einen anderen Zeitpunkt aussuchen. Genau. Und dann sagen, hey, übrigens, ist nicht so cool gewesen von dir.
Und da ist ja dann auch wieder eine Option, wenn dich doch jemand fragt, hey, ich merke was nicht, was nicht, dass du dann sagst, hey, super, dass du fragst, mich beschäftigt gerade etwas, ich erzähle es dir in 10 Minuten. Mhm. Und da kannst du ja auch so neutral formulieren, dass es nicht ein Vorwurf ist, so, ja, du hast mich genervt, aber ich sage das dann irgendwann, sondern, hey, ja, mich beschäftigt gerade etwas. Ist ja eine absolute Ich-Botschaft, ohne Vorwurf. Und dann ist beim anderen auch mal so die erste Anxiety schon wieder so ein bisschen, ja, und dann hast du wieder Luft und dann kannst du wirklich schnell durchschnaufen und dann nachher in Ruhe sagen, schau, übrigens, was mich heute Morgen beschäftigt hat, war das.
Gut, aber ich muss sagen, ich bin oft auch einfach nonverbal relativ ehrlich.
Aber das finde ich noch schwieriger, weil...
Also vor allem in meiner Stimmung oder so.
Ja, dann ist es einfach so offensichtlich sarkastisch, was du sagst, dass man...
Ja, oder halt einfach in einem Ton, wo du dann weißt,
ja, da ist...
was Sache ist. Und ja. Ich finde, das lange dann auch. Dann muss ich dir nicht in den Kopf werfen, dass du mich jetzt einfach schon den ganzen Tag richtig krass nervst.
Natürlich, aber also, obwohl ich dort finde, aber weil ich halt so bin, ich fände den Ausformulieren, anständig Ausformulieren besser, als in einem schnippischen Ton einen Kopf werfen.
Ja gut, aber die Frage ist, wie nachhaltig ist das? Weißt du, ich meine, wenn mich einfach eine Person halt einfach irgendwelche Züge an dieser Person einfach stören. Mhm. Und aber ich muss ja trotzdem meinen Alltag mit der bewältigen. Und das geht ja schon irgendwie, aber vielleicht gerade nicht, wenn ich keine Nerven für so etwas habe. Dann, ich weiß nicht, dann finde ich es nicht mega nötig, zumindest da immer 100% ehrlich drauf reagieren.
Aber gut, wie ehrlich, dass man sich über das haben wir auch schon diskutiert und dass man da beide ein anderen Level haben. Prioritätslevel von Ehrlichkeit, sehr sicher.
Also aber, ich bin schon auch wieder auf der Seite Ehrlichkeit, aber ich finde irgendwo bei so zwischenmenschlichen Konstellationen, wo halt einfach mehr auf Funktionieren wie auf Freundschaft oder Beziehung aus sind, muss ich sagen, ist mir die Höflichkeit dann doch auch einfach ein lieberer Ding. Weil ich habe dann einfach auch keine Nerven
für so. Aber es bringt uns halt einfach null weiter, wenn wir höflich sind anstatt ehrlich.
Ja, aber ich finde nicht, dass es meine Aufgabe ist, um jetzt jeden weiterzubringen.
Nein, nicht jeden, aber dich selber. Und es bringt ja auch dich selber. Wenn du mir, zum Beispiel Kontext Schule, wenn irgendein Anlass geplant ist von Eltern oder von Schulen oder was auch immer, und ich komme dem, oder ich werde hinzugezogen als was auch immer für eine Meinung, und jemand sagt, hey, komm, wir machen so und so, und ich denke, es ist absoluter Bullshit, sage ich es nicht so. Ich sage es ja trotzdem anständig. Aber ich sage es doch.
Ja, in dem Kontext stimme ich dazu.
Ja, weil da ist ja der... Also der eben, man muss nicht immer alles sagen und man muss es nicht immer sofort sagen. Da bin ich voll bei dir. Aber grundsätzlich denke ich gerade so, im Zwischenmenschen und eben Beziehungen, sage ich mal, wo länger gehen als 10 Minuten. Also mit einem Patienten ist es ein anderes Thema.
Gut, jetzt finde ich es aber fast einfacher. Weil jetzt weiss ich, muss ja nicht mit dir noch...
Ach, siehst, aber ich bin jetzt bei Patienten viel höflicher als mit meinen Mitmenschen.
Beispiel, ja, ich auch.
Beispiel Rassismus oder Sexismus.
Ich sag, ja, das stimmt, ja. Patienten, ja, das stimmt, ja.
Wenn mir ein Arbeitskollegen sexistischen Spruch klopft, dann sagen sie es. Du, hey, wenn es ein Patient macht, oh gut, mittlerweile sagen wir es auch, weil ich aber keine Nerven mehr habe für den Bullshit. Aber auch also, so, da hat letztes Mal einer gesagt, oh Gott, hast du mir einen gefunden wegen Wechseljahr bei der Frau? Und das ist ja also schon, die sind ja also wirklich richtig schlimm gewesen. Und dann nur noch ein Drache und der, also der Frau von einem Kollegen von ihm. Und er hat fängt regelmäßig quasi angerufen, so, hey, gehen wir was trinken, die nervt. Nur noch so in dem Stil, weil die sind so schlimm drauf gewesen. Und ich habe dann das angelassen, so kurz, also so ein paar Sätze halt dazu gesagt, von wegen. Wir haben zu, von der Hitzewallung, wo noch ein Kontrastmittel kommt, haben wir es gehabt, darum sind wir aufs Wechsel gekommen. Und haben mir das ganz kurz angelassen und noch eine gefunden, ja, vielleicht hat die Frau auch geschumpft, weil es ihr nicht gut gegangen ist und man hat sie können unterstützen und ihr richtig zulassen und sich um sie kümmern. Und dann ist es so richtig so, ja, aber der ist im Fall wirklich nicht mehr normal gewesen, wie die Feng Hessen hat die ganze Zeit. Also,
ja, ja. Sollen wir mal ihre Hormone in einen Cocktailmixer
werfen? Genau, also ich denke, ja, ja, Hormone machen heftig was mit uns, definitiv. Aber wenn man sich wohlfühlt und gut umsorgt ist, ist es auch nicht so schlimm. Also es sind schon, man hat einfach weniger Nerven für das, was einem grundsätzlich stört. Das hat letztens auch im Online-Namen irgendwann gefragt, ob man Post-Nut Clarity, dass Männer nach dem Orgasmus wie so eine Klarheit im Kopf haben und so also gut Entscheidungen können treffen oder so. Hast du noch nie gehört?
Welcher Zeit zwischen Orgasmus und Einschlafen?
In 30 Sekunden. Naja, eher so, dass sie nicht absolut horny sollen wichtige Entscheidungen treffen, sondern eher so quasi der Druck zuerst ablo. So in dem Ding. Auf jeden Fall ist das so ein kleines Ding. Und dann hat einer online auf Threads oder so gefragt, quasi, ob es das bei Frauen auch gäbe, nach dem Einsprung. Und dann hat es einen Haufen so Joke-Antworten gegeben und ich habe gedacht, ich hau dir jetzt noch realistische Antwort an. Definitiv. Mhm. Weil vor dem Einsprung ist der Typ, ah oh ja, herzig und der macht hübsche Babys, wuhu! Wo du siehst, und nach dem Einsprung in so Phase PMS ist halt so, eigentlich nervt er und Ballast muss weg. Mm-hmm. Weil du willst in dem Moment kein Baby von ihm. Mm-hmm. Und in dem Moment, wenn es halt, also, nicht, dass jeder Mann Ballast ist, aber wenn es eine belastende Situation in der Beziehung ist, bist halt in dem Moment zwischen Einsprung und Periode eher so ein bisschen am Ding, du stellst die belastenden Faktoren weg, fest, weil die Hormone, wo der Baby-Willi von dem Mensch-Modus auslösen, die sind halt weg. Mhm. Und ohne die Hormone ist halt dann, wenn es gesamthaft eher zur negativen Bilanz fällt, fällt er das auf. Mhm. Und ich meine, wenn die Einsprungphase oder kurz vor Einsprung bist, dann ist es so, oh, ist der herzig, der macht hübsche Babys, der Willi. Mhm. Also von dem her definitiv die Klarheit gibt es mit den Hormonen und so. Und irgendwie sind wir kurz an der Abschrift. Ja. Er ist dann recht baff gewesen und gefunden, danke für eine realistische Antwort. Das ist voll cool, hätte er nicht damit gerechnet. Also ja. Wenn es eine gibt, dann...
Aber weißt du, ja.
Ja.
Wieso haben eigentlich Männer immer noch das Gefühl, sie suchen Frauen aus?
Weil es ist... Die haben auch immer noch das Gefühl, man kann es mit Kamel kaufen. Ich weiss nicht.
Pff. Weil nur schon rein biologisch sind ja wir die, die schauen, wer unsere wer...
Ich finde allgemein
ganz viel... Gehen darf weitergehen. Das ist ja im ganzen Tierreich so. Das ist ja bei uns genauso.
Ja, außer eben... Vergewaltigung.
Ja.
Aber es ist genau da, wo so...
Aber eben...
Wo, je länger du dich mit den Gesellschaftsstrukturen, die wir haben, auseinandersetzt, je mehr fragst du dich. Weil es ist also die Ausrede von Männern quasi triebgesteuert. Und ich denke, also, Frau um den Einsprung, geht jetzt auch nicht Leute vergewaltigen? So in aller Regel. So, und eigentlich ist das der Moment, wo mein ganzer Körper schreit, Baby, Baby, bitte, bitte, Baby, Baby. Also, eigentlich müsste ich dann jeden Abend irgendjemanden suchen.
Ja.
Also rein, wenn du auf die Hormone willst, das schieben. Ja. So. Mhm. Und Männer bringen ja da wirklich als Begründung, so, ja, sie hat halt einen kurzen Rock, habe ich mich nicht kontrollieren. Ich habe halt ihre Brüste gesehen, habe ich mich nicht kontrollieren. Und ich denke, hä? Ich habe gerade einen Einsprung, ich habe mich nicht kontrollieren. Also, das legitime Argument ist es nicht. Und das ist ja bei ganz vielen so Themen.
Voll.
Ja. Reine Muskelkraft ist halt schon nicht unbedingt. Aber ist halt da, wo die Männer lang zum Ding bemächtigt hat. Mhm. Reine Machtunterdrückung. Ja, und da ist da, wo ich ganz fest lustig finde, in den Themen auch, dass wir ja jetzt Frauen, die Emanzipation hat dazu geführt, dass Frauen arbeiten und so. Und ganz viele Frauen geht es jetzt einfach so, dass ich super auf meinen eigenen Beinen stehen kann. Mhm. Ich kenne keine Frau, die 30 und Single ist, die irgendetwas vom Leben nicht im Griff hat.
Ja.
Die hat in der Regel eine schöne Wohnung, hat vielleicht Haustier, hat Pflanzen, hat einen Freundeskreis, geht in die Ferien, hat einen Job, hat eine Karriere. Hat es im Griff. Und ich kenne doch mehr als einmal, wo 30 war und ich habe nicht alle diese Faktoren im Griff. Und das ist so ein bisschen der Punkt, das wäre eigentlich Zeit für die Emanzipation der Männer. So, lernen die Waschmaschine bedienen, lernen den Herd bedienen, lernen... Also, weißt,
ja,
so,
lernen einfach leben. Basic Leben.
Ja!
Ja.
Schau das, also wenn du mich so hörst, so, hey, ich erwarte von meiner Frau, dass sie kocht und putzt und dieses und jenes. Und dann einfach so Antworten von Frauen darauf, die sagen, hey, ich erwarte von meinem Mann, dass er selbstständig lebensfähig ist. Also.
So einfach so bare minimum.
Ja, bitte. Also die Ansprüche sind wir nicht so. Wenn so, Frauen heute haben so viel Anspruch, weil ich will, dass du selber kannst schauen, dass du überlebst. Sorry für die Ansprüche.
Ja.
Finde ich mir wieder lustig.
Ja, das finde ich auch lustig. Hast du gehört, dass die Emanzipation bzw. der Feminismus wieder an einer zu kritischen Höhe ist für das Patriarchat?
Ja.
Ja, jetzt werden alle wieder dünn. Also wenn ihr alles jetzt nur noch sehr dünne Frauen seht, ignoriere es. Die wollen uns beeinflussen, dass wir uns jetzt nur noch auf unseren Körper konzentrieren und nicht mehr Fürsche machen.
Immer
das ist
Frauen,
ein Trick.
Immer wenn Frauen sich zu wohl fühlen, wird ein neues Schönheitsideal aufbeschworen, das wir erreichen müssen, damit wir uns ein bisschen ablenken. Aber nicht darauf hingehen. Habt ihr einfach selber gern.
Time.
Nein, nicht schon wieder. Nein, grundsätzlich nicht. Aber ich glaube, wahrscheinlich ist es einfach meine Bubble. Ja, jetzt gerade würde ich sagen, ich glaube, wir sind mittlerweile genug aufgeklärt, dass der Großteil der Frauen nicht mehr auf die Gesellschaftsstruktur
eingeht. Ja, in meiner Bubble hätte man keine AfD gewählt, von dem her.
Genau. Obwohl ich dort ganz was Schönes gehört habe, was darum ging, so quasi, es sind so viele junge AfD gewählt, irgendwie 16% von den 16- bis 24-Jährigen oder so, 16% haben die AfD gewählt und dann hat jemand gesagt, ja, aber 84% nicht. Also es ist schon,
ja,
natürlich ist,
schon,
ist es
ja
furchtbar, haben 16% das Gefühl, ja, das ist jetzt eine coole Idee, aber 84% haben auch realisiert, dass es keine coole Idee ist. Also wir müssen halt einfach, anstatt immer auf die Dummen, nicht die Dummen, ich will auch nicht, dass sie dumm sind, sie haben einfach eine andere Vorstellung von Problemlösung als ich.
Also sie machen vor allem, sie betreiben vor allem Problemsuche.
Ja, vor allem. Ich bin auch, es war immer ein Statement von wegen politischen Parteien. Die Partei, die am meisten über das Gender redet, ist die, die dagegen ist.
Ja, aber wirklich.
Und dann ist so, ja.
Wir reden immer vom Gender.
Ja, wieso? Ihr redet drüber. Wir machen es halt einfach da, wo viel Stimmung ist. Aber ihr redet die ganze Zeit über das Gender. Ja. Also, what? Ja, das sind so Themen. Ich finde die immer wieder lustig.
Ja, das finde ich. Also ich finde es eigentlich traurig, aber man muss halt drüber lachen.
Ja, schon ein bisschen.
Aber das ist schon das, ja, das ist schon das, wo halt irgendwelche Probleme gesucht werden, wo kein Problem ist, weil halt auch niemand mit der grossen Anführungsstrich Betroffenen redet. So denke ich mir so, ja, aber keine Ahnung, eben, du bist jetzt der, der darüber redet, du weißt nichts drüber, du fantasierst irgendwie, wie es könnte sein und müsste sein und darf sein und hast das Gefühl, irgendwie, du darfst nicht mehr als wie ein cis Mann leben, nur weil es das gibt. So
nur weil es andere auch
einmal
dürfen leben. Es ist schon immer.
So, es geht nicht nur immer um dich, okay? Es ist einmal einen Schritt zurück und lass einfach alle in Ruhe. Wir lassen dich in Ruhe, wenn du uns in Ruhe lässt. Stil.
Voll, aber eben da ist das Problem. Aha, die wollen auch existieren. Nein, da verliere ich nicht. Und dann kannst du wieder. Oh Gott, ja.
Aber es sind eigentlich zwischen Ehrlichkeit und Macht gewesen. Und dann ist ja noch gut, sind wir
aber Macht kann man auch noch drin, ist gut.
Höflichkeit und Ehrlichkeit.
Macht ist mit das Problem. Das ist vielleicht die dritte Kategorie Mensch.
Genau.
Das ist eine gute dritte Kategorie, weil ich die ganze Zeit überlege, es gibt Menschen, die weder zu den Höflichen noch
genau,
zu den Ehrlichen
gehören.
Aber das ist Macht.
Das
mächtige Menschen, die nach Macht suchen, das ist die dritte Kategorie. Dann ist es wichtiger, andere zu unterdrücken mit Gewalt oder was auch immer. Oder Karriere oder was auch immer. Aber
die sind Macht auf jeden Fall nicht faktorbasiert. Und
nicht ehrlich und nicht höflich. Unnatürlich?
Nein. Ja, eben. Ja, faktorisiert, ja.
Ja, Fakt ist wieder noch so der Punkt. Oh mein Gott, vielleicht verstehst du das auch.
Aber ja, nicht ehrlich, ja.
Stimmt. Hey, wir haben drei Kategorien Mensch. Ehrliche, höfliche und mächtige. Wenn sie so zusammenfasst, ist es nicht gut. Also können sich die Ehrlichen und die Höflichen bitte zusammenschliessen, höflich ehrlich sein miteinander und die Mächtigen ein bisschen anstrengen.
Aber ich finde, die höflichen Leute, die wirklich höflich als erste Stellenwert in ihrem Leben haben, das sind auch Leute, die ein bisschen Lulu durch die Welt gehen. Die sind einfach so in ihrem Weltbild und sind so, hu, alles sind Schmetterling und alles ist wunderbar und in meiner Welt ist alles gut. Das sind so oft so die Leute, die so irgendwie schon... sich auch nicht wirklich wollen, mit irgendwelchen Sachen konfrontieren lassen.
Ich habe eher, ich würde ein bisschen von einem anderen Blickwinkel anschauen. Ich habe das Gefühl, höfliche Menschen sind eher derjenige, die zufrieden sind, so wie sie ist und ja nicht wollen verändern.
Ja, das beschreibt es fast noch besser.
Weil, also nicht unbedingt Delulu-mäßig, sondern mehr so ein bisschen gar nicht den Blick dafür hat, dass es könnte ein Problem geben könnte. Weil, und, ja, also Veränderungen sind schon eher streng und so. Und dann, also, und es ist doch jetzt gut so, wie es ist. Also vielleicht so ein bisschen konservativer, eher. Nicht zwingend, aber eher. Obwohl, eben, Gender wäre jetzt auch etwas. Es ist höflich, Leute mit ihrem gewählten Pronomen anzusprechen. Das wäre ja höflich. Und auch ehrlich. Ja. So. Aber, also man kann es durchaus fusionieren. Aber, ja. Ah, aber ich glaube, die Menschen, die ich jetzt so tendenziell als höfliche Menschen kennenlernen oder einordnen würde, sind eben so derjenigen, die eher so ein bisschen aus Anstand macht mehr halt.
Ja,
voll. Und nicht hinterfragen, ja, wieso das mehr macht, genau, oder mehr, ja, sollte nicht machen, mhm, unbedingt. Sondern es ist halt anständig, dann macht mehr es halt.
Ich hoffe übrigens, also ich weiß nicht, was passiert. Ich denke.
Also bin ich.
Genau.
Yeah, yeah. Ich habe heute einen Lauf.
Ich kann etwas. dass Delulu, mhm, das Jugendwort vom Jahr sollte werden.
Und ich denke, ich bin voll stolz, dass ich mit über 30 nachher Delulu sagen und weiss, was es ist.
Gut, aber bei den Wörtern, die im letztes Jahr nominiert worden sind, bin ich auch voll lost.
Aber du verwendest lost. Und du, ja, hast FOMO verwendet, als wäre es ein richtiges Wort. Das werde ich nie verwenden.
Ja, wir sind Millennials oder Zillennials.
Ja, du bist ein
Zillennial. Wir haben verwendet nur so Sachen, die eigentlich niemand mehr verwendet.
Obwohl, ich habe doch letztens die Geschichte des Reels,
ja, gesehen. Ja, ja, kein Plan, was sie erzählt hat.
Von 14-Jährigen oder so, ja, mit ihrem Vater redet. Und ich denke so, hä? Ich bin wirklich nicht schlecht dabei online. Und ich habe auch einige jüngere Creators, die ich folge, aber...
Ja, vor allem die Wortherleitung funktioniert auch noch irgendwo durch, aber das ist einfach ein Haar.
Ja, aber ich meine, die Lulu kann ich einordnen, weil genau, die Lulu, ja, schon mal, okay, über das können wir reden. Aber es sind wirklich Sachen gewesen, die so, hä, nie gehört, null Sinn, null Kontext. Obwohl, dann beim Zmittag, letzte mit einer Arbeitskollegin, hat sie so gesagt, hey, musst du schauen, wenn deine Kinder im 3., 4. Klasse oder so Englisch halten haben, dann kommen jetzt mit Wörtern heim, wo du nie wirst gehört haben. Also weißt du, im Sinne von, sie lernen Englisch in der Schule, aktuell.
Mhm.
Und dann hat ihre Tochter sich gefragt, oder beziehungsweise sie hat mit der Tochter zusammen eine Hausaufgabe machen und dann sehe ich auf dem Zettel Beef gestanden. Und Beef ist halt für sie mit etwas über 40 Rindfleisch.
Mhm.
Und die heutige Verwendung ist halt einfach Zoff.
Mhm.
Und dann sagt sie, ja, und dann steht da drauf Beef, was heißt denn Beef? Und ich sage, ja, Zoff. Und sie, ah, du weißt das? Und so, ja. Aber es ist so, also so richtig. Ich weiß genau, was sie gemeint hat, weil eben, ich meine, ich bin komplett im Internet aufgewachsen. Meine Generation, ich habe mit 14, ja, das Handy gehabt, mit Internetzugang, obwohl den habe ich erst ab 18 nicht traut zu benutzen, weil vorher ist es auch zu teuer
gewesen. Ja, ja, das ist auch erst später gekommen.
Aber gell, und da merkst du jetzt halt die 10 Jahre, wo sie älter ist als ich. Mhm. Sie nicht.
Mhm.
Und sie hat eine andere Verwendung von Insta und Co. als ich es habe. Falls sie überhaupt Insta hat. Vielleicht hat sie. Aber weißt du, so, und das sind so dann die feinen Unterschiede, die du dann merkst. Und ich denke, cool, okay, ich bin ein bisschen näher dran und ich muss jetzt aber ganz fest schauen, dass ich am Ball bleibe, damit ich 10 Jahre noch mit meinen Kindern reden kann.
Ja, aber eben aber das, wir haben es glaube ich schon verpasst, weil wir werden die komisch, also jetzt sage ich schon komisch, wir werden die Wörter nicht benutzen, glaube ich. Also wir sind immer noch so ein bisschen eben hängen geblieben bei, keine Ahnung.
Eben bei dem vor 5 Jahren.
Lost, YOLO.
Mhm. So. YOLO ist aber wieder auf der Liste gewesen und ich dachte, wieso YOLO ist vor 15 Jahren gewesen? Ja, das verstehe
ich nicht. Und irgendetwas anderes ist auch noch auf der Liste gewesen und ich dachte dann, okay, habe ich niemals gehört. Aber es sind natürlich auch die Deutschen, gell? Die Deutschen haben natürlich nochmal,
können wir uns jetzt, ja, aber YOLO ist wirklich vor 15 Jahren
gewesen? Ja, YOLO, weiß nicht, wo das herkommt.
Oder haben sie das Gefühl, sie sind neu? Obwohl, das ist ja so lustig, wenn ich jetzt in, ja, die Videos sehe, so von Teenagern, die Musik laufen lassen und voll mitgehen und dann fangen die Eltern an mitzugehen und so, was ist das? Das ist von den 90ern. Sie haben einfach einen neuen Remix
draus gemacht. Oder auch Kleidungsstil. Ja. Da, das, wie sagen sie es dem? Y2K.
Sagt man nicht?
2000er-Stil.
Mhm.
Also Y, mhm, glaube ich, wegen ihr und 2K wegen 2000.
Ah, so, genau. Ja, Y2K, okay.
Genau, das, voll, ist ein 2000er-Stil. Okay, und die Jugendlichen wissen das halt auch nicht immer, aber sie wissen, oh, da, Y2K, das ist jetzt ein Stil, ich lege mich jetzt so an und dann die Eltern, voll, sind so, was machst du?
So bin ich mit 15.
Das ist der neue Style, Mami. Und dann so, ja, das haben wir irgendwie vor 20 Jahren gemacht. Mhm. Nein, das ist Y2K. Ja, weißt du, was das heisst?
Aber dann bin ich bei Threads letztens über einen gekommen, wo er sich durch die Stadt gelaufen und dann haben die Jugendlichen Eminem gelassen. Mhm. Und er ist so im Vorbeilaufen so, hey, Slim Shady, irgendwie sowas. Und ich so, was, keine Ahnung, du, was verlässt du da? Und er so, Leute, das ist Eminem. Der gibt es seit 25 Jahren oder so. Den kenne ich.
Aber gell, das ist halt ein bisschen das, dass man, ich glaube, heutzutage hört man Musik nicht mehr so mit irgendwie Künstler-related, sondern einfach, es kommt etwas raus, es ist vielleicht auf deiner Playlist von New Releases und es spielt einfach, du findest es cool. Mhm. Aber früher war es irgendwie so, oh krass, der hat ein neues Album, ich gehe es mal posten und du hast das Logo gesehen, du hast gewusst, von wem ist es, du hast gewusst, du leistest die CD von dieser Person rein und du, oder? Und das ist jetzt halt mega verloren gegangen.
Selbstsicher. Und gleichzeitig eben gerade so Musiker, die wirklich seit 20, 30 Jahren im Business sind. Oder ein Remix, der halt von etwas ist, von vor 20 Jahren, wo du denkst, ja, also ich bin gespannt, was da noch passiert, eben wenn jetzt auch meine Kinder ins Alter kommen, wo sie dann eigene Musik aussuchen und so.
Oh, aber das ist ja auch spannend.
Das ist auch immer wieder auch mit den Sachen, Pokémon zum Beispiel. Ja. Pokémon ist aufgekommen, als ich Kind war. Die ersten 150 halt.
Ja, ja.
Aber das ist, mein Bruder hat die gefressen.
Ich hatte so einen Stapel Pokémon-Karten. Ja, wir haben die auf dem Hausplatz haben wir Spiele gemacht, ja, um die voneinander irgendwie ab Werbe und so.
Ja, ja, er eben auch mehr. Ich so am Rande, also ich hatte die ersten 150 nicht alle auswendig können, ich habe das Spiel dreimal durchgespielt auf dem Gameboy halt, aber so, aber mehr halt nicht, obwohl das ist wahrscheinlich schon auch relativ viel. Aber, gell, und jetzt sind sie ja bei 1000 und irgendwas von den Monsterlis, was es gibt.
Ja, finde ich irgendwie auch traurig.
Aber dann kommt mein Neffe zu mir und dann kommt mein Neffe zu mir und sagt, ja, aber weißt du, halt Pokémon. Ich so, ja, cool, kenne ich. Was? Und dann denke ich so, ja, also,
das ist doch nicht Neues.
Also ich finde es cool, so, machen das Twitter und ich... Nein, ich bin schon sehr fest gespannt, wie das noch kommt. Und ich gebe mir ganz fest Mühe, zum ganz nahe am Ball zu bleiben. Ich werde es nicht schaffen. Natürlich nicht. Obwohl ich glaube, ich habe das Reel geschickt dazu, von einer, der sagt, eben mit neurodivergenten Kindern reden ist so viel cooler als mit neurotypischen. Weil du halt einfach zum Teil, eben dann kommt irgendein Hyperfokus vom einen oder vom anderen mal hinführen. Und dann hast du Gespräche über richtige Themen. Und das merke ich so oft, auch wenn ich jetzt so zurückdenke. Auch wenn ich mit Kind kann, ich finde ja grundsätzlich, ich habe immer gesagt, ich finde Kleinkinder ring, so bis 5, 6, 7, weil dort sind sie noch mega begeistert für alles.
Mhm.
Und Schulkind habe ich immer mega schwierig gefunden, so von 7 bis 12, weil ich selber in dem Alter, wo ich selber in dem Alter war, ich habe sie nicht verstanden.
Ja.
Weil ich habe mir andere Gedanken gemacht als das Gros von denen. Ich weiß nicht wieso, ohne das böse zu meinen oder so, aber ich habe einfach den Eindruck gehabt, es ist so, ich bin neben zugestanden und dachte, ich verstehe euch nicht. Bitte erklär mir, was ihr gerade macht und wieso. Und das hat mir natürlich nicht jemand erklärt. Wo ich auch hoffe, dass es bei meinen Kindern ein bisschen besser erklären kann. Aber es ist so, da, ich habe ein bisschen Angst jetzt vor den Kindern in dem Alter und grundsätzlich. Und ab Teenageralter wird es wieder spannend, weil dann läuft wieder hormonell etwas und dann kommen Themen auf und ich sage, okay, über die, das sind wieder komplex und dann kannst du wieder mit den meisten Kindern oder Jugendlichen über etwas reden. Aber eben mit neurodivergenten Kindern ist eben immer irgendein Hyperfokus, irgendein cool Hobby, irgendein Zusatzwissen, irgendein komischer Fakt, wo du kannst darüber diskutieren und streiten. Und sie sind auch nicht gleich beleidigt. Eben, es ist so, also es ist wie so, wenn du ein neurodivergentes Kind korrigierst oder es dich korrigiert mit einem Fakt, ist so, ah cool,
ja,
wir wissen.
Dann ist nicht so Meltdown, aber ich habe
doch nein, gehört, dass das
so ist. Ja, ja, ja.
Meltdowns passieren anders. Aber ja, aber es ist so, Gespräche sind halt einfach richtig, richtig dynamisch und richtig... Das finde ich schon recht cool. Und ich merke auch sonst, also auch jetzt, wenn ich mich versuche, mit neurotypischen Kindern zu unterhalten, wo ich im Umfeld ja gleich auch eine Handvoll habe. Und ich mag die. Es ist nicht, dass ich sie nicht mag. Ich möchte mega gerne mit denen reden. Aber es läuft nicht.
Ja, das ist einfach Smalltalk.
Aber mein Kind schon, ich finde mit Erwachsenen Smalltalk schon... Smalltalk.
Ja, aber der Unterschied ist eben, glaube ich, Kinder wissen ja nicht, dass Smalltalk passiert.
Moll! Neurotypisch im Fall schon relativ, also so Kinder, also nicht mehr Kleinkind, sondern weiterführst du so 10 oder so.
Weiss nicht, keine Ahnung, aber ich bin immer so, und, keine Ahnung, irgendetwas Cooles haben sie ja immer an, was sie cool finden, dann kannst du das schon mal ansprechen, dann reden wir noch darüber, welche Klasse das wir gehen, welches Fach das wir cool finden und bis dann ist der Kontakt eigentlich dann auch schon wieder vorbei.
Ja, nur wenn du keine in der Nachbarschaft hast, die regelmässig ist.
Das ist so.
Genau. Der erste Smalltalk, der passt schon. Aber der zweite Level von, hey, ja, also ich sehe dich eigentlich jeden Tag. Ich fände es eigentlich mega cool, weil ich mag dich, um ein bisschen mit dir reden.
Ich finde es auch ehrlich gesagt ganz okay, wenn man einfach einander Hoi sagt.
Ja, ja, schon, aber ich kann ja nicht immer, also eben, nein, weißt du, es gibt ja auch Kinder, die dann bei uns sind, die dann im Garten ja. mit uns nach Kindern spielen oder die dann auf der Straße
mal sehen. Ich weiß nicht, aber deine Mutter mal mit dem Kollegen von dir geredet, so in dem Alter.
Also
so geredet. Ja, du mit den Eltern schon, ich habe ja mit den Eltern geredet.
Eben.
Aber ich glaube, andere Kinder, aber ich glaube, Mütter müssen nicht unbedingt mit Kindern reden, aber ich glaube, wenn dann...
Ich glaube, aber das ist doch eine Generation.
Aber ich muss dir sagen, hast du, ist denn das wirklich etwas, was nicht normal ist?
Ich frage mich,
dass man gerne mit Eltern redet. Also, weißt du, ich habe immer eigentlich. Ich habe immer cool gefunden, ja. um bei den Erwachsenen sitzen wie bei Kind.
Das ist das, was ich meine. Ich habe Kind nicht verstanden. Mit Erwachsenen hast du wenigstens seltsame Themen können besprechen. Die haben vielleicht halt auch etwas gewusst über die Entstehung von der Erde oder so, wo die gerade halt beschäftigt hat in dem Moment. Oder über komische Themen, die mich nerven.
Ja, du hast einfach mal über etwas anderes können zuhören.
Ja, aber ich habe auch die Themen der Kinder in der Regel nicht verstanden. Also weißt du, gell, dann war ein Trend gewesen, Diddl. Und ich dachte, ja, Diddl ist herzig, aber wieso muss ich das jetzt sammeln?
Okay. Also, das habe ich schon.
Ja, ich habe es auch gesammelt, aber weil es alle gemacht haben. Oder, also weißt du, oder dann ist so, ja, wir gehen jetzt shoppen. Und ich dachte so, also, hä? Wieso müssen wir jetzt shoppen?
Gut, das muss ich sagen, das habe ich irgendwie auch einfach gemacht, weil wir es gemacht haben. Aber so im Nachhinein muss ich sagen, wo ich dann wirklich die freie Entscheidungswahl hatte, muss ich sagen, verstanden ist es ihn auch nicht mehr grad ganz. Ich meine, ich laufe ja gerne mal durch die Stadt und trinke noch irgendwo einen Kaffee und gehe vielleicht in 3-4 Läden.
Aber das ist sehr neurotypisch. Das machen die so. Bist du neurotypisch? Hast du dich getarnt?
I don't know. Nein, eben, aber ich mache ja das schon ab und zu mal gern. Aber mehr so eigentlich auch, weil ich halt etwas brauche. Aber früher habe ich das ja auch einfach gemacht, eben weil man das gemacht hat.
Ich habe irgendwie gemacht.
Geld ausgeben.
Ich habe das nie gemacht. Ich bin nie go shoppen, weil ich es nicht verstanden habe.
Aber im Nachhinein verstand ich es aber auch nicht mehr so ganz.
Aber ich habe es aber dort schon nicht verstanden. Ich bin dort schon so, ja, was wollt ihr jetzt in die Stadt? Ich meine, wenn ich Lippenpomade brauche, dann kauft meine Mami eine für mich. Und
ja gut, aber Schminke kaufen ist dann schon wieder ein Thema gewesen. Also ja, eher Nagellack.
Ja, aber das habe ich eigentlich erst gemacht und gebraucht, wo ich dann auch wirklich regelmäßig in der Stadt war, weil ich die Kante bin und so. Also vorher ist das... mäßig wichtig war, ich weiß nicht. Und mir war es halt immer zu streng. Dann musst du mit dem Bus zuerst auf St. Gallen. Ugh. 3/4 Stunde unterwegs schon gefühlt. Dann bist du schon erschöpft und ankommst. Dann ist es unter Umständen heiß. Du kennst dich gar nicht aus. Es sind viel zu viele Läden. Eigentlich will ich nur in einen. Wieso hat es da 30? Und dann muss ich mit den Leuten, die ich zusammen da bin, noch die ganze Zeit mich irgendwie unterhalten. Und dann müssen wir noch in den gleichen Laden wollen. Und wieso willst du jetzt in den Laden? Weil wir haben doch schon den anderen vorher gesehen. Und überhaupt. Und wie lange willst du noch bleiben? Und wem fährt der nächste Bus? Und verpassen wir den Bus? Und warum? Und aha. Nein.
Hey, Frage.
Ja.
Du hast doch noch ein Wort aufgeschrieben.
Ja, ich habe noch ein Wort aufgeschrieben, genau. Und zwar bin ich mit meinem Auto gewesen. Wir haben Inside Out 2 geschaut mit dem Kind. Und dann ist mir so, oh, jetzt muss ich es rekonstruieren, das ist ein bisschen schwierig. Aufgeschrieben habe ich eben nur Leben. Wir leben, oder? Und irgendwie habe ich so etwas davon quasi, wir machen mehr aus unserem Leben, so ein bisschen. Also so, es ist halt einfach mehr in unserem Leben, als es zum Teil, also im positiven Sinn. Also meine Kinder zum Beispiel, sie leben nicht nur, sie leben mehr, weil sie sind immer auf Zack, weißt? Es ist nicht nur ein Existieren in Anführungszeichen oder so ein normales Leben, sondern halt mehr. Also wir packen unsere Tage auch viel oft voller als manches andere, wenn wir den Reiz wieder suchen und so. Und nachher sind wir erschöpfter als manches andere, wenn wir es nicht verliessen. Das ist ein bisschen dumm und so. Aber so einfach so da. Und dann habe ich so gefunden, ja, wir leben halt nicht mehr, überleben. Und dann hat mein Hirn geschrauen. Und dann habe ich gedacht, oh. Und dann ist mir aufgefallen, eigentlich, genau, Leben ist die Mitte. Überleben, wo ja eigentlich heisst, wir tun mehr als leben, ist aber das bare Minimum. Also weniger, also anstatt mehr leben, ist es ja weniger leben, weil wenn du am Überleben bist, ist es ja wirklich einfach gerade nur noch so, so Häppchen da, wo man Leben nennt. Und da hat mein Hirn nicht kurz angezündet. Und dann habe ich ihn gefunden, während war, schreib's auf, das muss ich mitnehmen im Podcast. Da muss ich mit dir darüber besprechen. Und es ist wirklich so, da wollte ich dich fragen, wie siehst du das? Nein, ich weiß nicht. Es war einfach so eine mega Explosion da oben. Weil wieso ist Überleben, weil ja eigentlich mehr als Leben heisst, weniger als Leben? Wenn, also wenn man, Wenn du sagst, ja, du lebst dein Leben.
Ja.
Weil wenn ich doch sage, ich lebe mein Leben, dann heisst das doch, ich mache coole Sachen, schöne Sachen. Und weißt du, denn Unterleben? Gibt es denn da? Also weißt du, wenn ich mein Leben nicht voll ausreize, dann ist es. Also, und weißt du, wenn ich mein Leben voll ausreize, dann ist
es. Ich glaube, das ist auch eine falsche Wortwahl für das Wort. Weil manchmal ist es Survive. Aber es ist eigentlich auch so. Also oberhalb. Ja, okay, dann finde ich es komisch.
Es ist so. Ich meine, wenn man von Überleben redet, dann redet man von dem, der gerade so häppchlebt den Töpfunfall überlebt hat. Oder von der Mutter, die seit Monaten im Burnout ist und alles gerade noch so irgendwie häppchlebt, zusammenhebt und überlebt durch die Zeit. Aber eigentlich müsste doch über. Müsste doch mehr sein.
Also ich meine, ja, wenn du überanspruchst etwas, du.
Oder du lebst halt einfach über die Situation drüber. Du lebst trotz der Situation. Das schon. So,
ja.
Aber wie sagt man denn, wenn man mehr als lebt oder weniger als lebt? Also sagen wir, gut, mehr als lebt.
Gibt's nicht, weil Leben ist Leben. Weil das ja, ist so ein aber, Zustand.
Aber wir tun ja dem Wort Leben auch mehr Bedeutung zumessen, als nur mein Herz schlägt und meine Atmung funktioniert. Wir tun ja, ich lebe mein Leben, heisst, ich mache etwas aus meinem Leben. Ich geniesse mein Leben. Wir tun dem Leben ja die Bedeutung auch zuordnen, wenn man vom Leben redet.
Aber das ist ja mehr soziologisch und nicht biologisch.
Ja.
Ich glaube, das Leben ist ja eher so biologisch gesehen. So, was lebt nicht, wenn ich lebe, was ist Leben.
Aber Überleben geht ja auch situationsbezogen. Und nicht unbedingt nur biologisch.
Ja. Aber ich glaube, das ist ja ein soziologischer Begriff. Also so irgendwo ein sozialerer oder halt ein kognitiv ausgereifterer Begriff.
Aber du verstehst, wieso das mein Hirn von nicht hat?
Ja, ich bin ja gerade am Überlegen. Wo, wieso, warum?
Also über eine Situation drüber leben, das macht Sinn. Ja, definitiv.
Das habe ich gesucht, wie eine Brücke quasi.
Ja, es ist eine Brücke. Ich hätte können versuchen im Fluss, aber ich bin drüber
gekommen. Es gibt kein mehr wie Leben. Es gibt kein...
Aber es gibt auch... Aber es gibt, also eben zumindest psychologisch gibt es weniger wie Leben. Es existieren.
Ja.
Wenn 50 Jahre lang jeden Tag genau das Gleiche machst und kein einziges Hobby hast und nichts, was dir Freude bringt und so, dann existierst du halt.
Im Englischen gibt es also Thrive.
Ja, gibt es da im Deutschen. Es gibt sicher ein deutsches Wort für das.
Ja, halt so läuft bei dir abmässig.
YOLO. Ja, sorry. Das ist auf jeden Fall mein Gedanke war am Wochenende. Wieso, dass mich das Wort Überleben für mehr als Leben nicht passt. Also.
Ja, das ist ein spannender Gedanke.
Ja.
Übrigens, wenn wir so gerade ganz minimal den Film «Alles steht Kopf 2» angeschnitten haben.
Ja.
Ich habe das Reel geschickt, wo der eine, ich glaube, der wird Psychotherapeut sein, gesagt hat, er findet das so eine gute Darstellung von den Mechanismen im Hirn, dass er glaubt, jedem Patient einmal verschreibt, um den Film zu schauen und dann aufgrund von dem Metapher schafft, um das verständlich zu machen für seine Patienten. Und ich finde es eigentlich eine sehr gute Idee.
Ich habe das auch schon gelesen, gerade für autistische Menschen extrem hilfreich, um das so zu visualisieren, weil ja dort oft Kommunikation von Gefühl und Wahrnehmung sehr schwierig ist. Und gerne ja auch die Differenzierung, wenn ich sie auch selber mache, von ich und mein Hirn stattfindet. Und wenn du dein Hirn aber wirklich als Schaltzentrale kannst anschauen kannst, kannst du sagen, da passiert gerade drin, dass das wie kannst du von dir selber differenzieren. Und ich finde es mega cool, wie das sogar bei meinen Kindern schon klappt. Weil meine Kinder haben das schon angefangen, wir sind ja den Film mit der Familie schauen und sie haben das beim Eis schon gehabt, aber jetzt beim zweiten Teil halt auch einfach nochmal, dass sie wirklich sagen, hey, jetzt ist gerade da los wie mir, jetzt ist gerade Freude rum, jetzt ist gerade Angst rum und jetzt habe ich, also weißt du, und ich denke, und ich meine, Zweifel und so ist jetzt noch ein bisschen komplex für sie. Und eben Zweifel an der Seite zu übersetzen ist so, nee, aber ist okay. Und von dem her ist es so, ich finde es mega. Und es ermöglicht so vielen Leuten, jetzt meine ich auch unsere Generation, die wenigsten von uns sind in einem Haushalt aufgewachsen, wo
wirklich Emotionen über Gefühl, benannt worden
genau,
sind,
wo wirklich über Gefühl kommuniziert worden ist. Und ich meine, das Gefühl, das ich gelernt habe von dir aus, war, ja, du freust dich, du bist traurig oder du bist hässig.
Ja, so basic halt.
Und genau, die vom Eis. Eigentlich so quasi, du hast Angst, du freust dich, du bist traurig oder du bist hässig. So ein bisschen in dieser Range rum. Und die jetzt wie im Film 2 noch vorkommen sind, die habe ich mir mühsamst als Erwachsene müssen aneignen, so dass das ja auch Wahrnehmungen und Sachen sind und eben auch das Komplexität von mehreren Gefühlen gleichzeitig und Gefühl regulieren einander und so.
Zwei Sachen. Erste Sache, hat es sie im Film ein bisschen gestört, dass sie in einem fucking Brainstorm gewesen sind und niemand hat das Wort benutzt?
Nein, weil es ist ganz eine andere Bedeutung. Es ist eine ja, Panikattacke. Natürlich,
aber es wäre... Nein, nicht dort. Dort, wo sie in dem Sturm sind, wo sie Ideen sammeln.
Ach so.
Es ist ein effektiver Sturm gewesen.
Ja, ja.
Also ein echter wettermäßiger Sturm.
Ja.
Also ich hätte es so schön gefunden, wenn... Ja, genau, wir haben Ideen gesammelt in einem Sturm. Also es war ein Brainstorm gewesen. Verstehe ich nicht, wieso, dass man das nicht mit einflüssen lässt. Dann würde ich die englische Fassung nochmal schauen, um zu schauen, ob es dort erwähnt wird und sie einfach denken, das ist ein zu englisches Wort, obwohl es schon relativ eingefügt ist.
Ja, aber in der Sinnhaftigkeit von Brainstorm ist halt grundsätzlich, dass mehrere Hirne daran beteiligt sind und dass da halt hirnintern quasi passiert ist, ist ja nicht... Du kannst ja nicht in einem Hirn einen Brainstorm haben.
Doch.
Nein. Brainstorming ist per se, per Definition, dass mehrere
Hirne... Ja, das ist ja schon so, aber ich meine... Das geht schon.
Da will ich jetzt widersprechen, das ist jetzt wieder Genauheit, wo ich sage...
Ja, aber würdest du nicht sagen, dass...
Nein, Brainstorm ist immer das Zweite.
Ja, selbst schon, aber ich glaube... Würdest jetzt du von deinem Hirn nicht behaupten, dass wenn jetzt... du allein brainstormst und zwei neurotypische brainstormen, dass es vielleicht durch das gleiche Resultat wiederkommt.
Das ist ein anderer. Mal definitiv.
Voilà.
Ich würde je nach... Ja, ich meine, ich weiss ja wieso, dass ich zum Arzt gegangen bin und gesagt habe, ich habe 7 Stimmen in meinem Hirn, da ist zu laut, ich muss ein paar weniger haben.
Voilà, du hast 7 Leute, also das ist sehr brainstorming.
Das ist gut. Also, ich habe eine Kommandozentrale, die kann miteinander brainstormen. Genau. Ich kann nicht mit mir brainstormen, aber meine Kommandozentrale kann miteinander brainstormen. Ja. Über das können wir,
Oder du mit deiner Kommandozentrale. Teils.
Ich habe leider aber fürchterlich wenig Mitspracherecht oben. Es ist so. Es ist wie so, ich mache mit dir und ich denke so, es passt gerade nicht. Und es findet doch.
Und zweitens, was ich wieder sagen, wie du gesagt hast, Emotionen regulieren. Ich habe dir so ein Slide-Dings geschickt von Cute Aggression.
Ja, ja!
Ja, und ich, das war mega informativ. Ja. Und ich würde das jetzt so gerne erzählen, weil ich finde das auch spannend. Haben anscheinend auch nicht alle Leute.
Nicht?
Nein.
Aber man will doch diese Babys.
Genau, das ist, wenn man etwas Herziges sieht, wenn man es drücken oder durchbeissen. Ich bin auch oft mit, also vor allem, also ich würde sagen, mein Kiefer tut sich schon auch anspannen, weil ich würde auch gerne reinbeissen. Ich würde manchmal auch gerne eine Schnauze von einem Hund ins Maul nehmen. Oder eine Pfote. Nicht, dass ich nicht schon mal eine Pfote von meiner Katze ins Maul genommen habe.
Ich habe meine Kinder fast verdrückt voll und sie sind so herzig.
Ja, also das würde ich, oder das gibt's. Das heisst Cuteness Aggression oder Cute Aggression oder so irgendwie. Und das Ding ist...
Herzigkeit macht einem hässig. Also so, man wird so...
Ja, man wird es halt kaputt
so
machen.
Fast gewalttätig also, von du bist genau, so herzig, ich bin dich verdrücken mässig.
Genau. Aber eigentlich ist das ja so, dass das nur so eine Übersprungshandlung vom Hirn ist, weil du die Niedlichkeit fast nicht kannst verarbeiten und dass sie das System fast zum Überlaufen bringt. Darum tut es dann kompensieren von der anderen Richtung mit der Aggression, dass das quasi irgendwo durchreguliert wird und dann vermischt sich das halt so, dass man dann halt so die Dings hat. Und das finde ich mega spannend. Und das hat ja auch in der Slideshow geheißen, dass Leute, die das haben, eher, also denen spricht man zu, dass die fähiger sind, um ihre eigenen Emotionen auch zu regulieren. Weil quasi der Beweis da ist, dass man, dass sie hier ja das schon kann. Das ist einfach das Leid nicht.
Mal, ich habe alles durchgeschaut, aber ich habe eine Erkenntnis jetzt gar kein mit Umfeld bezogen.
Aha.
Und ich denke, ich kenne Leute, die das können und ich kenne Leute, die das nicht können. Und die Leute, die das nicht können, sind auch wirklich derjenigen, die grundsätzlich nicht so einen gesunden Umgang mit ihren eigenen Emotionen haben. Da ist gerade mein weil voll, die haben nämlich einfach praktisch keinen Zugang zu ihren Emotionen. Die ich kenne jetzt, wo ich noch nie gesehen habe, von ist das herzigmäßig. So was aber auch.
Ist ja wissenschaftlich gewesen. Ich glaube, Psychologin, Psychotherapeutin, Psychiaterin. Whatever. Geschrieben.
Ja, ergibt auch Sinn. Nehmen wir es auf. Ist Halbwissen. Weil wir haben es gelesen, aber wir sind nicht ganz sicher wegen der Quelle, darum Halbwissen. Aber es tönt gut und es tönt klug und es ergibt Sinn und wir nehmen es.
Finde ich auch. Können wir einfach wieder sagen, es macht Sinn, auch wenn es grammatikalisch nicht funktioniert.
Es macht auch Sinn, es ist beides korrekt. Ich habe nachgeschaut. Es ist situativ, ist das eine ergibt Sinn und das andere macht Sinn. Frag mich nicht mehr, welche Situation welches, aber es ist beides okay.
Aber das ist wie dasselbe und das gleiche.
Genau.
Und ich habe gelernt, dass man eigentlich dasselbe gar nicht muss verwenden, weil es eigentlich nie der Fall ist. Weil dasselbe ist ja also das absolut Gleiche. So,
ja.
Ich habe nicht, ich hab nicht dasselbe Getränk, sondern wir hätten jetzt quasi dasselbe Getränk mittrinken aus einem Getränk.
Genau. Wir haben das gleiche Getränk, wir haben beide das gleiche getrunken. Wir hätten dasselbe Auto gefahren, wenn ich dir mein altes Auto verkauft hätte.
Ja, aber ich bin auch beruhigend, dass wir im Schweizerdeutsch den Scheiß gar nicht haben.
Genau, wir machen es uns ein bisschen einfacher. Wie viel haben wir denn? Wir hätten eigentlich noch ein Blingo machen heute, oder? Oh, wir haben schon eine Stunde. Ja, ein kleines schaffen wir noch.
Ja, ein kleines schaffen
wir. Gesagt, wir haben es uns vorgenommen, oder?
Ja.
Blingo-Zeit! Blingo!
36.
Quarterlife Crisis, FOMO. Ja, die haben wir erst aufgeschrieben.
FOMO.
Und ich habe ganz viele Texte zugeschrieben, damit wir noch wissen, was wir sagen wollten. Also, wir haben über...
Wie sieht es eigentlich mit der Pinkelpause aus? Du hast doch eine Pinkelpause?
Ja, habe ich wollen. Mein Hirn schreit gerade. Ah!
Okay, erzähl, was du aufgeschrieben hast.
Wir haben aufgeschrieben, Quarterlife Crisis, vor, was war das, vielleicht 3 Monate oder so. Und ich habe dazu aufgeschrieben, als Gedankenstütz für uns, dass wir wollen über FOMO reden, über Corona, was erwarten wir vom Leben, wie viel erwarten wir, ist es intrinsisch gesellschaftlich ausgelöst und sind wir einfach nur desorientiert. Mit Mitte 20 üben.
Stimmt, das ist nämlich, der Gedanke beruht auf einem Podcast.
Auf Input. Ja. SRF Podcast, der hat einen gemacht über Quarterlife Crisis und das war richtig ein guter gewesen. Und ich habe das mega cool gefunden und der hat bei mir eben die Gedanken noch getriggert, eben, dass man so, eben so Mitte 20 rum in der Regel, so wie eine Krise hat, so, was mache ich aus mir, wo stehe ich gerade, wo will ich hin, eben so Zeug wie auch Kind oder kein Kind, Karrieren oder kein Kind, wo stehe ich politisch, bluh, die ganze Rattenschwanz von, Hilfe, was mache ich mit mir und meinem Leben.
Genau.
Weil bis dorthin ist man in der Regel so, bis Anfang 20 ist man in einer Lehre und ist noch so Ausbildung und ist noch so ein bisschen abhängig und jetzt sollte man es mal selber entscheiden und ist so, Halleluja, wie? Genau.
Ja.
Ja, und die Gedanken, die ich mir dazu gemacht habe, sind, also gut, ich hatte jetzt vielleicht so ein bisschen gehabt, die Quarter-Life-Crisis, ich weiß nicht. Ich war so fest in meinem Plan immer gewesen, im Leben, dass ich die Krise, gell, ich hatte meinen Mann jung geheiratet, früh gewusst, ich will früher Kind. Wir sind
gut, früher, du bist Anfang 30, zählt auch noch als Quarter-Life-Crisis.
Ja, ehrlicherweise werde ich nicht 120.
Ja, das stimmt.
Das ist mit 20 ist man näher dran als mit 30, ja. Aber ja, und dann ist wirklich aber auch so ein bisschen der Punkt von was will ich, wie will ich. Und ganz ein grosser Teil ist eben, und da sehe ich bei ganz vielen im Umfeld so in dem Alter, das FOMO, das Fear of Missing Out, dass ganz, ganz viele eben so da reisen zum Beispiel, tue ich ein bisschen in die Kategorie ehrlichweise. Also auch du machst das jetzt, du gehst jetzt auch ein halbes Jahr reisen und das ist ja etwas, das ist erst in den letzten 15 Jahren so ein Ding geworden, dass man muss mal ein halbes Jahr reisen und unbezahlt
ist. Ja, bei unseren Eltern ist das mehr so special gewesen, wenn du das gemacht hast.
Ja, und es sind so die struben Vögel, die irgendwo mal ins Ausland sind, ein Jahr oder so, aber in dieser Generation, wo jetzt zwischen 20 und 30 ist, ist es wie die Norm, dass man mal einen unbezahlten Ingo reisen. Wir haben Leute, die die Ausbildung abschließen, die gar nicht anfangen zu arbeiten, sondern direkt gehen reisen und so. Ja, und ich glaube, es ist schon so ein bisschen, bei vielen ja auch eben die Entscheidung mit Kind schiebt sich wahnsinnig nach hinten. Bei vielen, eben weil sie so Angst haben, was zu verpassen, was man doch gemacht hat.
Und ich glaube, das ist auch ein bisschen so ein Generationenproblem, wo vielleicht in die Quarter-Life-Crisis ein bisschen mit reinkommt oder wo halt dort muss irgendwo überwunden oder entschieden werden, ist auch ein bisschen die Commitment-Angst.
Ja.
Oder? Das ist, glaube ich, schon so, eben, ich meine, Kind und Hund und Job und Wohnsitz und Partner und Hochzeit, das sind alles so Sachen, wo du irgendwo einen Vertrag unterschreibst und sagst, das ist jetzt deine Verantwortung, viel Spaß.
Und wieso machen es viele nicht? Weil sie Angst haben, etwas zu verpassen.
Ja.
Nicht einmal unbedingt, weil sie Angst haben vor der Bindung, sondern viele haben Angst, gerade Beziehungen haben viele Angst, aber wenn es noch was Besseres gibt. Jobs haben auch viele. Oder, also es ist wirklich, es ist, ich glaube, oft nicht einmal die Angst, sich auf etwas einzulassen, sondern die Angst, was Besseres zu verpassen.
Ja, das ist so. Eben auch zum Beispiel, also ich habe das jetzt weniger, also mit Partner habe ich das jetzt gar nicht zum Beispiel. Ich bin eigentlich schon immer jemand gewesen, ich bin eigentlich froh gewesen, wenn ich irgendwie eine Beziehung auch festigen konnte und das funktioniert hat, weil ich, weiß nicht, ich mag das. Aber jetzt gerade so, wenn ich mir überlege, ich würde ja schon irgendwann mal einen Hund, also ich meine, Katze ist jetzt gerade so lowest commitment ever. Du brauchst halt jemanden, der in deine Wohnung kommt, die Katze schnell geführt, wenn du weg bist. So, das bringst du noch gut an. aber ein Hund, dann ist es so, ja gut, der muss ein paar Mal am Tag raus, der ist nicht selbstständig, der kann nicht selber rausspazieren und ein bisschen. Mhm. Dann musst du wieder jemanden haben und dann denkst du auch so, gut, aber habe ich dann jemanden, dass ich in die Ferien kann und habe ich dann auch... Und das sind halt so die Sachen, eben weil du halt Angst hast, um irgendwo noch etwas verpassen, weil du könntest ja vielleicht mal noch wählen und dann würdest du alle die Türen offen lassen. Und ich glaube, die Quarter-Life-Crisis wird wahrscheinlich auch ein bisschen durch das ausgelöst, dass du dir halt irgendwann musst... Wenn du dich willst für etwas entscheiden, also du musst dich ja nicht für entscheiden, kannst ja auch einfach so weiterleben und einfach dir alles frei halten. Aber wenn du irgendwo durch willst, etwas Neues in deinem Leben, musst du halt gewisse Türen irgendwo mal ein bisschen mindestens anlehnen und dann ist das vielleicht jetzt nicht mehr so die Möglichkeit für die nächsten paar Jahre. Und ich glaube, das löst das auch bei vielen aus. So, ich kann doch jetzt nicht die grosse Entscheidung treffen, ich weiss ja gar nicht, was ich alles könnte verpassen oder was ich noch nicht gemacht habe oder was noch auf mich wartet.
Und wir haben heute Möglichkeiten, in der Generation von unseren Eltern war das kein Thema. In der Generation von unseren Eltern war es Ding, du machst die Lehre, du schaffst ein bisschen, dann heiratest, dann kommst du deine Kinder über und dann schaffst du maximal noch Teilzeit. Ja. Und da ist der Lebensplan für 90% oder so. Und wenn es jemand nicht geschafft hat, ist es bemitleidet worden. Also wenn in der Generation von unseren Eltern jemand nicht geheiratet hat, dann auch jede Arm findet niemand Richtiges. Wenn jemand geschieden worden ist, ist es sowieso gescheitert. Also weißt du, so ein bisschen von der gesellschaftlichen Glaubenssätze, zumindest auf dem Land, Stadt, ist wahrscheinlich ein bisschen besser gewesen. Aber es ist halt so fest ein anderer Lebensplan, der heute möglich ist, wo vor 30 Jahren nicht möglich war. Die Option hat es nicht gegeben.
Und ich glaube, darum versteht die Generation von unseren Eltern drüber, das vielleicht auch nicht unbedingt so mega. Weil für sie ist das halt einfach irgendwo auch keine Option gewesen und sie haben sich die Gedanken jetzt nie so gross müssen oder können machen. Und die denken sich jetzt einfach so, also für mich ist es jetzt auch nicht schwierig, jetzt tu doch nicht so, jetzt entscheide dich doch einfach dafür.
Ja,
und das aber ist, es ist halt einfach nicht einfach, weil du hast halt wirklich, also es ist nicht einmal so, dass du jetzt müsstest noch relativ viel machen für etwas. So, gut, ich würde jetzt irgendwie, keine Ahnung, ein Auslandssemester machen, es gibt kein Internet, such da mal das raus, so Hürden riesig. Aber heutzutage, alle Hürden sind so klein, dass du alles immer und überall kannst machen. Das halt eben,
aber da ist eben etwas, wo ich gerade das Gefühl habe, darum habe ich es so aufgeschrieben mit intrinsisch oder gesellschaftlich, ist denn die Krise in uns innen?
Das
oder
ist wird sie Frage. Gesellschaftlich ich weiß, das ist so schwierig.
Ich glaube, ehrlicherweise, wenn wir das Internet nicht hätten, wäre das viel weniger das Thema. Viel weniger. Nicht gar nicht. Es gäbe sicher auch ohne Internet so ein bisschen den Punkt von, hoch, soll ich nochmal eine Ausbildung machen oder nicht. Aber der ganze, ich muss doch noch reisen, weil die anderen sind auch gewesen. Ich muss doch noch den Abschluss machen, weil der gehört heute zum Stand. Ich merke es ja selber, wenn ich ein Gefühl habe, ich muss, weil man es heute macht. Ich muss auf Insta sein, weil sonst verpasse ich was. Ich muss meine 30 Podcasts, also wenn ich denke, es gibt Millionen Menschen, die 30 Podcasts nicht hören, denen geht es blendend. Weil das Gefühl von online, wo einem auferlegt, oder auch von der Gesellschaft, oder wo, ich meine, das merkst du auch im älteren Business, da, ich bin voll dafür, dass Frau schafft, auch mit Kind. Gleichzeitig ist es mittlerweile schon auch viel, dass man das Gefühl hat, man muss. Mhm. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass es auch Leute gibt, wo das nicht stimmig ist. Wo aber das Gefühl haben, auch, es wird von der Gesellschaft erwartet. Oder umgekehrt, genauso eben auch dort, was man alles müsste und was von außen kommt und was in einem innen ist. Und dort, gerade so bei dieser Krise, ist es, glaube ich, schon vor allem, ich meine, da siehst du jetzt, schaust du in deinem Freundeskreis rum.
Alle stehen irgendwo anders.
Ja, aber es ist so, du stehst doch da und du schaust deinen Freundeskreis, schaust deine 20 nächsten bekannten Freunde an. Und dann schaust du, 5 sind frisch geheiratet, die ersten kommen Kinder über, andere kaufen das Haus, andere machen gar nichts und gehen ein Jahr reisen. Es ist so verschieden. Es ist nicht, alle deine Freunde sind gleichzeitig schwanger, alle deine Freunde heiraten gleichzeitig. Schon tendenziell kommt es ein bisschen, aber es ist wie so. Und dann ist ja auch der Punkt, dass du da stehst und zuschaust und denkst, was soll ich jetzt von dem machen?
Ja. Ist so. Und vor allem, ich finde das Internet, ja, das ist eben auch wieder so. Ich meine, zum Beispiel, jetzt bleiben wir einfach beim generalisierten Beispiel von der Generation von unseren Eltern. Also ich meine, uns ist ja auch bewusst, dass nicht alle so gewesen sind, bla bla bla, das, was wir immer sagen, ihr wisst es. Wir nehmen das jetzt einfach als Beispiel. Ich meine, die haben ja auch irgendwo den Input gehabt, halt von der Gesellschaft und von halt wie auch Film gsi sind und Werbung gsi sind und halt die Inputs, die die gehabt, die sind ja auch irgendwo dort auf die Familie, Haus kaufen, arbeiten, Sachen abzielt. Und ich meine, wir haben jetzt einfach ein bisschen anderen Input und vielleicht auch, je nach Bubble natürlich, ich rede jetzt von uns, auch vielleicht auch ein bisschen einen ehrlicheren Input mhm. und ein bisschen realistischeren Input.
Mhm. Das sicher, nicht so ein schön gefärbter.
Aber ja. natürlich auch eben, aber du kannst, aber du siehst natürlich auch, dass dir alle Möglichkeiten offenstehen, weil es dann doch nicht so schwierig ist, zum einen oder das andere zu machen, wo dann halt cooler ist, aber es ist dann vielleicht schwieriger, zum das zu machen, wo. Also zum Beispiel jetzt ein Kind bekommen, die Eltern denken, ja easy, kein Stress, keine Ahnung, was passiert, wir machen es einfach, alle haben es gemacht, es hat schon funktioniert. So, mhm. und wir haben auf Instagram irgendwie 20 Mütter, die uns sagen, hey, die halt ehrlich mit uns sind, oder ja. auch im Freundeskreis, wenn wir Glück haben, die halt ehrlich mhm. sind und sagen, ja, ist halt echt nicht immer geil. Mhm. So.
Ja.
Oder die auch sagen, du, also wenn ich mir jetzt nochmal überlegen könnte, von mir aus müsste es jetzt nicht nochmal sein. So, oder? Und ja, dann, ja. dann hast du alle die Gedanken und denkst, was ist denn, wenn ich eine von denen bin, die mhm. nicht zufrieden ist in dieser Situation, weil das kannst du nicht mehr rückgängig machen.
Ja, und die Krise führt, also eben die Gedanken in dieser Summe, gell? Ich glaube einfach, Summen ist es halt auch da wieder. Unsere Eltern mussten die Entscheidungen schon auch müssen treffen, aber sie mussten in der Regel eine nach der anderen müssen treffen. Und ich habe das Gefühl, wir müssen gefühlt 15 gleichzeitig treffen.
Ja, das hängt halt alle mit einem Rattenschwanz.
Ja, machst du dich selbstständig oder machst du es nicht? Also weißt du, es ist so, davor, das ist ja bei allen. Kaufst du jetzt ein Büsli oder machst Hotelferien? Wo stehst du? Ein Klimawandel? Es ist das Gefühl, wie,
so, ich das Gefühl, ich
jede Entscheidung nicht. Hat so mega viele Folgen, was sie früher noch nicht hatten.
Ja, was sie schon auch hatten, aber gell, ich meine, ich
weiß nicht. Hatten.
Wir schreiben auch vielleicht unseren Eltern ein bisschen zu, dass die vielleicht ein bisschen zu verkrampft sind oder zu verdient. Aber schlussendlich sind das sie die, die einfach mal gemacht haben. Eins nach dem anderen und mal geschaut, was passiert. Ja. Und wir sind es die, die denken, ich habe das jetzt alles schon durchdenkt und es kann ganz viel passieren. Mhm. Und weil ich weiss, so viele Optionen, die es könnte geben und so und was weiß ich. Und ich würde jetzt gar nicht den ersten Schritt wagen, weil an dem ersten Schritt, dort hängt ja der ganze Rattenschwanz dran. Genau. Und sie haben das irgendwie einfach
Es führt gemacht. Zu einer Entscheidungserstarrung. Ja. Zu viel Wissen führt definitiv zu einer Erstarrung in der Entscheidungsmöglichkeit.
Und ich glaube, dort sind wir jetzt auch ein bisschen.
Ja. Ja, voll. Und ich denke, also weil ich nur so überlege, wie meine Eltern positioniert haben, was für ein Leben man zu führen hat, es ist für sie, sie haben da, sie sagen da heute noch, ein normales Leben.
Mhm.
Man lebt ein normales Leben. Zum normalen Leben gehört eine feste Beziehung. Zum normalen Leben gehört idealerweise ein Kind. Zum also da ist das normale Leben. Und da ist der Standard und dort schafft man darauf hin und dann, dem Weg folgt
mhm.
man.
Mhm.
Und dann ist nicht so.
Und dann gibt es ja nicht viel zu hinterfragen.
Ja, die Entscheidungen oder die Konsequenz von den Entscheidungen ist, also es ist normal, man macht es halt.
Mhm.
Was für Konsequenzen? Ja, aber auch die Konsequenzen, die sind normal, die macht man halt. Also, wo wir viel mehr hinterfragen. Und ich habe es darum dort auch noch aufgeschrieben, gehabt, so, nicht nur gesellschaftlich, sondern eben auch, was Covid natürlich in einer Generation von jetzt Mitte 20er ausgelöst hat. Die sind gerade volljährig, 18 bis 20 gewesen, wo Covid war und haben ein Jahr lang das Leben pausieren müssen. Ganz viele. Und ich habe schon auch ein bisschen den Eindruck, es ist schon nochmal eine Generation, die auch so ein bisschen da, also eine Generation oder das Nachholen von ich muss doch jetzt, ich will ja noch. Und eben, gerade Covid hat auch so viel gezeigt, dass man eben nicht könnt alles beeinflussen.
Ja.
Und dass eben also der Punkt ist von fuck, was mache ich, wenn ich mich für etwas entscheide und nachher passiert so etwas, was ich nicht beeinflussen kann. Wo wir ja vorher, also wo die Generation von mir jetzt mit, wir sind ganz feste Generation gewesen, die so gesellschaftlich gesehen fest vermittelt bekommen, die steht die Welt offen.
Mhm.
So, wenn du dich genug anstrengst, kommst du gute Noten über, dann kannst du Karriere machen. Wenn du genug.
Ja, wenn du willst, kannst du alles.
Genau, wenn du fleissig bist, verdienst du genug Geld und kannst dir alles leisten. Was? Humbug ist, was wir ja jetzt alle realisiert haben, für unsere Eltern hat das noch gestimmt, sie haben uns das vermittelt, für uns stimmt es nicht mehr. Und darum ist bei uns auch bei vielen, die sagen, egal was ich mache, die Welt geht eh unter. Also so ein bisschen diese Stimmung. Und die Generation nach uns hat wieder nochmal so ein bisschen mehr so, hey, ich kann machen, was ich will. Wenn eine Pandemie kommt, ist es einfach alles scheiße. Und ganz grosse Sachen, die mich komplett blocken. Also es ist so die Fremdbestimmtheit, wo ganz eine andere Bedeutung nochmal hat für die Leute, die jetzt anfangs 20 sind. Ja. Also ich habe nur den Input-Podcast.
Ich find Corona,
Also den Input-Podcast kann ich noch sehr, sehr fest empfehlen, weil dort haben sie es richtig schön differenziert und nicht so Kräut und Rüebli wie mir.
Ja, für die Corona-Thematik mit diesen frischen 18-Jährigen.
Ja, aber kein Abiball, kein Abschluss.
Gut, weißt du, ich muss sagen, ich für mich kann das nicht nachvollziehen und ich denke mal so, Leute, chillt doch einfach euer Leben. Wieso brüllen wir jetzt alle eure verlorenen Jahre an, weil ihr jetzt 18 geworden sind? Aber das bin ich.
Ja,
weil ich bin mit 18 sehr gerne die Hause gehockt und habe ein Bild gemalt mit Wasserfarbe.
Ja, so, ich auch.
Eigentlich wäre das für mich ganz okay gewesen, wenn Corona war. Und darum denke ich mir so, was tun da denn jetzt alle so? Darum bin ich immer so, zu mich in das Innendenken finde ich mega schwierig, um die Korrelation zu schaffen. Weil für mich wäre es mit 18 ganz okay gewesen.
Ja, für mich auch, ehrlicherweise. Ich glaube nicht, dass ich habe es jetzt mit 30 schlimm gefunden, wegen der Kind.
Ja.
Für mich, und dann denke ich auch, aber dann gehe ich in die Spielgruppe, wo die Kinder ja alle im gleichen Alter sind. Das sind alles Covid-Mamis, die mit meinem Kind zusammen in der Spielgruppe sind. Weil, ich meine, unseren Kleinen im März 2020, ich meine, viel mehr
kannst du Covid nicht treffen.
Also, gell, ich habe wirklich, er ist auf die Welt gekommen und eine Woche später ist die Bekanntmachung vom Lockdown gewesen. Es ist wirklich so, und mir ist es beschissen gegangen, 2 Monate lang, beziehungsweise 2 Jahre nachher schlussendlich, weil ich habe mich nicht erholen können, ich bin vereinsamt, ich bin psychisch fast drauf gegangen, die 2 Monate. Für mich ist es richtig schlimm gewesen, mit neugeborenem und 2-jährigem Kind zu Hause zu sein und nicht raus zu können und nur sehr wenig soziale Kontakt, weil ich habe wirklich, wir haben das halt auch, gell, das ist vielleicht auch noch etwas, wir haben das relativ ernst umgesetzt, wir haben eigentlich nur mit ganz
und ich meine, du bist ja sowieso, du hast nicht mal können arbeiten.
Ja, eben, ich bin wirklich, und gell, mit dem Baby, ich bin körperlich schon leer gewesen, ich hatte noch ein Baby gehabt, das mich viel gebraucht hat, und da ist halt auch noch der Grund gewesen, bei einem Neugeborenen hast du ja wirklich mehr schon mal nicht gewusst, was kommt für ein Virus. Darum habe ich mit einem Neugeborenen natürlich auch nicht Leute gesucht. Ja. Also, ja. Und mir ist es richtig mies gegangen. Und dann höre ich von anderen Mamis, sie hat so schön gehabt. Und mit den Kindern heim und sie hat ein bisschen spaziert und im Haus und im Garten und der Mann ist viel rum gewesen. Und der ist halt wie Zeb. Mein Mann ist wenig rum gewesen. Wenn er viel rum gewesen wäre, wäre es vielleicht okay gewesen. Er hat viel zu tun gehabt in dieser Zeit. Ja. Ich war wirklich viel alleine gewesen. Das wäre sicher anders gewesen, wenn er viel rum gewesen wäre. Dann hätte ich vielleicht ganz eine andere Erinnerung an diese Zeit. Aber da siehst du nur schon die 2 Monate dort, wo es wirklich der Schlagtank war. Für die einen war es super gewesen und erholsam und wie Ferien geschenkt. Und andere wie ich sind komplett das Limit gekommen in diesen 2 Monaten. Und je nachdem, mit 18, ich spüre mich die Haie ein, wenn ich meinen Freund noch sehe, ist alles gut. Also es ist wirklich so.
Ja, voll. Ja, für mich war Corona so best of both worlds gewesen. Also best and worst, besser gesagt. So privat hatte ich die beste Zeit gehabt, weil ich einfach null Commitment, null Stress. Alle haben Zeit, man könnte Spieleabend machen, jeden Abend, wo man meint. Man könnte Gartenpartys machen, jeder hat immer
Zeit. Du machst die Covid-Bubble und dann passt
es. Ja. Voll, aber natürlich ist es beim Arbeiten schon sehr katastrophal gewesen. Selbst schon.
Sie sind dafür, ich arbeite in der ersten Krise. Also gut, ich hatte den Winter nachher, dort bin ich ja wieder am Arbeiten gewesen. Mit dem Winter nachher geht noch mal eins mehr, wo dann wirklich die erste richtig, also ich meine, die Sommerwelle, die erste, ist ja harmlos über die Schweiz, so die erste Lockdown und so, dort ist ja nicht viel passiert in der Schweiz in dem Sinn. Also es hat schon gehabt, aber schlimm ist der Winter nachher gewesen, der erste Winter, ohne Impfung und so.
Ja.
Und dann habe ich, dort bin ich am Arbeiten gewesen und dort ist auch wieder Lockdown überall gewesen und dort ist wieder Krisen gewesen und dort,
Das ist für mich schon wieder so weit weg, das ist unglaublich.
Ja, und gell, mir hat es so gut zum Rauskommen, zum Arbeiten kommen und dann aber gleich die ganze Zeit mit den Patienten mit Covid zu tun haben, ist ein Faktor gewesen, weil ich habe schon ein paar Lebensgeschichten mitbekommen, die mich dann schon auch mögen haben, die mich sehr mögen haben. Ich meine, die Schwangere in der 23. Woche, die das Kind haben müssen holen und sie auf der Intensiv und so Zeug, wo ich denke, ja. Und mich hat das zwischenmenschlich so fertig gemacht, von denen, die allen gesagt haben, das gibt es gar nicht, das ist gar nicht schlimm. Und ich finde, Kollege, willst du mal einen Tag mitkommen? Über die Massnahmen finde ich immer noch, eben Massnahmen kann man diskutieren, aber dass der Virus übel kann ausgehen, sorry, da ist einfach kein Diskussionspunkt. Wer da widerspricht, hat einfach Heu gegessen zum Morgen, ich weiß auch nicht. Ja. Anyway. Also auf jeden Fall, jetzt kommen wir ein bisschen zurück. Ich habe schon das Gefühl, es hat auch in dieser
Hinsicht noch was schon Einfluss.
Und es hat sicher auch, gell, bei vielen Leuten die Peer Group weggenommen, die für gewisse Entwicklungsschritte wichtig sind, die zum Sozialisieren wichtig sind, wären. Jetzt nicht nur auch bei denen, die jetzt mit anfangs
erwachsen sind. Ich glaube wahrscheinlich vor allem auch so in der Lehre dann. Oder? Ja. Ich meine, wenn du irgendwie nicht mehr wirklich gehen konntest, Schule nicht mehr war und irgendwie die LAP dann auch nicht mehr gemacht hast und du hast irgendwie die Erfolge nicht können feiern, weil dann niemand nicht mal jemanden zum Feiern und die hat es nicht wirklich gegeben, weil niemand hat es erreicht. Es ist einfach passiert, weil keine andere Lösung.
Es sind so Live-Events, wo du einfach nicht hast.
Ja.
Und ich meine, ich merke es ja auch bei uns, wir haben ja auch Studierende in dieser Zeit die eineinhalb Jahre nur online Schule hatten. Und da hast, also das merkst du bis jetzt, habe ich das Gefühl, dass die einfach ganz eine andere Art von Ausbildung haben. Also was Teamwork, was Gruppenarbeit, was Wissen sich aneignen, was auch zum Teil fehlendes Wissen angeht. Das hast du wirklich lange gemerkt. So, die haben zum Teil super Wissen in teils Bereichen und die anderen einfach null.
Ja.
Weil es einfach online nicht gleich vermittelbar war. Und ja, und eben auch Gruppen miteinander, wo du schon hast, eben, mein, du siehst deine Mitstudierenden immer noch regelmäßig, mit der Hälfte davon bist du relativ eng, also mit einigen davon bist du recht eng befreundet, deine besten Freundschaften sind mit dort entstanden. Und wenn du einander einfach
nicht siehst. Ja, wenn du das nicht hättest, dann wäre das vielleicht auch nicht so entstanden. Ja. Wenn du in der gleichen Wohnung hättest müssen wohnen und nicht im gleichen Zug hättest müssen sitzen, ja. So, dann wäre das vielleicht gar nicht so zustande gekommen.
Wenn nur online dich immer gesehen hättest, hättest du ja gar niemanden kennt. Und immer in der Praxis, die Handvoll Leute, die du siehst, ja, dann... Vielleicht schon, aber auch nicht unbedingt, weil du schaffst ja gleich selten am gleichen Gerät und so. Also es ist so, ja, ich glaube schon, dass es einen Einfluss hat, was Sozialisieren und Sozialverhalten und so angeht. Auch bei Kleineren, auch bei Kindern und so, wo hätten zweite, dritte, vierte Klasse oder so. Wenn ich denke, oder meine Schwägerin im Deutschen, deren ihre Kind Deutschland hat insgesamt über ein Jahr keine Schule gemacht.
Krass.
Die Schweiz hat ja war die ersten zwei Monate, wo man nicht gewusst hat, war. Und nachher ist aber eigentlich die Schule immer gelaufen. Ja. Halt einfach mit, wehe du hustest, dann gehst du heim. Aber sonst ist eigentlich die Schule immer weitergelaufen und online und Ersatz und so. Und Deutschland hat ein Jahr lang insgesamt einfach keine Schule, beziehungsweise online, sondern Pseudo-Ersatz. Aber das deutsche Schulsystem ist
ja schon
massiv unterbesetzt und so. Und da wird ja aber erwartet, dass du einfach weitermachst.
Ja. Ja. Das ist unsere Gesellschaft. Welcome.
Ja. Also ich hoffe,
was meinst du eigentlich?
Was meine ich denn?
Stellen wir uns vor, wir schicken unseren ganzen Podcast als Audiodatei irgendwo ins Weltall und irgendwelche Aliens kommen und hören das. Würde es kommen oder nicht? Was hat das für einen Eindruck von unserer Welt?
Ich glaube, die würden uns als Soap am Abend im Fernsehen schauen. Also was machen Menschen wieder? Was? Patriarchat? Hä? Corona? Ganz euch noch? Wieso habt ihr Gefühle in eurem Kopf in einer Schaltzentrale? Was ist komisch
mit euch? Das wäre schon mal lustig.
Ja. Also ich glaube, die fänden uns eher unterhaltsam. Kommt ein bisschen darauf an, welchem Entwicklungsstand das sie sind.
Wenn jetzt also wenn sie auf dem Entwicklungsstand sind, dass sie Audiodateien aus dem Weltall fischen und abspielen, glaube ich.
Ja, müssen sie etwa ein ähnlicher Punkt sein wie mir. Ich habe so einen genialen Satz gehört, wieso das Menschheit so an einen Punkt kommt. Ich glaube, in Bezug auf Aliens ist das sogar gewesen, wenn die Intelligenz die emotionale Verarbeitung überholt, dann geht es einer Rasse nicht mehr gut. Und ich habe das so heftig gefunden, weil das genau da ist, ja, auf unserem...
Gott, das ist noch nie passiert.
Nein, aber es ist darum auf Aliens bezogen und so.
Aha.
Aber dass da wie so der Punkt ist, wo ein System irgendwie einen Kollaps ankommt, das halt eben, wenn wir haben in den letzten 100 Jahren so viel Zeug gefunden und emotional und psychologisch nicht gelernt, damit umzugehen. Mhm. Und genau das Gleiche, das ist ja da, wo ich bei KI und so denke jetzt. Ich finde es cool, dass es geht, aber wir machen viel zu schnell viel zu viel Fortschritt in einem Bereich, wo man nicht können, emotional und psychologisch einordnen.
Ja, und vor allem, wo auch nicht einmal sachlich irgendwie erklärt wird. Es ist einfach da und es wird damit geschaffen. Ja. So zack, boom und dann... Und
vielleicht eine Handvoll Menschen können das schon, aber die allermeisten können das nicht.
Aber wo ist jetzt das, wie ist jetzt das gegangen? Wo haben das gelesen, gehört oder gesehen? Mit der KI...
Dass von Tesla nächstes Jahr ein Roboter so und mit KI. Und dass man den
nächsten Jahr aber das eigentlich, dass unsere KI gar keine KI ist.
Noch nicht, nein. Sie ist noch zu programmiert. Sie ist noch zu wenig eigene Lernding drin, glaube
ich. Ja, aber der Schritt ist halt, nicht mehr viel. Weil wir halt alles eingeben. Und eigentlich eine KI, eine künstliche Intelligenz, halt müsste Intelligenz sein, die sich selber kann irgendwie weiterentwickeln.
Das kann sie schon.
Aber nur anhand von Informationen, die wir ihr geben.
Das sicher, genau. Aber das Problem ist, sie haben eine KI in irgendein Forum gelassen. Und innerhalb 24 Stunden ist die KI überzeugt von Verschwörungstheorien und rechtsradikal.
Gut, aber das ist halt einfach, was ist überzeugt?
Ja, also, weißt, sie so überzeugt, wie es Menschen halt sind. Wenn
ja, ja, aber eine Überzeugung ist ja irgendwie etwas... Ja, es,
gut, sie hat das als Fakt vertreten. Aber das ist ja auch wieder
gestört, oder? Ich meine, das wird ja ein Forum sein, wo es um das gegangen ist.
Schau auf Facebook rum. Alle Menschen sind auf Facebook und trotzdem ist das so verdammt viel.
Aber das ist nicht Mehrheitsmeinung. Also dann würde ich gerne wissen, was das für ein Forum ist. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass es wirklich weit breite...
Ich muss schauen, ob ich es finde. Social-Media-Ding
ist, dass es jetzt wirklich...
You ready oder so?
Und was ist denn eine Überzeugung? Eine Überzeugung ja, ist ja auch etwas Kognitives.
Ja, aber was ist denn unser Hirn nicht anders als Strom, der hier und her blitzt? Was ist eine KI nicht anders als Strom, der hier und her blitzt?
Ja, aber wir können da arbeiten.
Ich habe KI auch. Die machen da einiges an Kunstwerk.
Ja, basierend auf... Sachen, die schon existieren.
Wir Menschen. Wir greifen nichts aus dem Nichts raus. Wir lassen uns auch inspirieren von etwas.
Oh ja, über KI müssen wir anders mal noch reden.
Ja, ich glaube, wir werden einen grossen machen. Da müssen wir uns vorbereiten. Genau, Spezialfolge habe ich eh mal noch sagen. Das ist, glaube ich, die letzte reguläre Folge. Weil die kommt Mitte Juli raus. Wir können nur noch eine reguläre Folge aufnehmen, bevor du gehst. Das heisst,
die Hoffnung ist ja schon, dass es noch reguläre Folgen gibt, wenn ich weg bin.
Aber bevor du gehst, ja. Können wir also so zeitlich gesehen eine aufnehmen, die noch ausgestaltet wird, bevor du gehst. Nachher sind es nur noch derjenige ausgestaltet werden, wenn du gehst. Und darum würde ich ab jetzt gerne tendenziell die nächsten 2-3 Folgen ein bisschen Sonderfolgen aufnehmen.
Das ist gut, dann tun wir an dem arbeiten.
Ja.
Gut.
Guti, vielleicht mache ich eine davon über KI. Ich denke, ich mich noch belesen, damit
nein,
ich
das machen wir nicht. Das ist ein Konzept, das ich irgendwie... Das wird,
da
bin ich dann kognitiv nicht auf der Höhe, um das irgendwie
da können, verstehen. Da kommt Migräne schon, wenn du vorher darüber nachdenkst. Ja.
Wir können über Krypto reden, dann bin ich genauso lost.
Ja, da bin ich
akzeptiere, dass es so existiert. Ich habe letztens im Arbeitskolleg gesagt, ich verstehe das Konzept von Geld schon, also ich nicht. Also müssen wir es gar nicht mehr erklären, wie Krypto soll funktionieren oder eben auch nicht.
Ich verstehe das Konzept von Geld, aber in dem Moment, wo es digital wird, wird es abstrakt zum Real sein. Und das ist auch das Problem, das die Wirtschaft kaputt macht. Das digitale Geld. Nicht das echte.
Also nicht das echte Geld. Im Sinne von Noten? Also
das echte im Sinne von... Es hat einen Wert und es hat einen Gegenwert. Ja,
das ist schon lange nicht mehr so.
Ja, aber also weißt, es ist wie, wenn es einfach nur als Handelswährung nimmst, so, ich bezahle deine Stunden mit so und so viel, du kannst von dem so und so viel Brot kaufen, wenn jemand anders kauft. Also weißt du, so,
ja,
wenn
ja,
der
ja,
halt
ja.
Schwanz ist. Aber sobald es mit irgendwelchen Prozent auf und ab, weil man spekuliert, dass es vielleicht da könnte, und das zerstört den Wert vom Geld. Sobald irgendwo eine reale Gegenleistung da ist...
Ich will gar nicht darüber reden. Nein. Aber ja.
Wir haben letztes Mal schon beantwortet. Schön, dass ihr uns zulässt. Ich finde das bewundernswert. Noch bewundernswerter Fan, wenn jemand von euch würde uns im Merch-Shop etwas kaufen, das fände ich richtig lustig.
Ja.
Und Facebook nicht. Ha! Aber Insta findet ihr uns. Auf Threads bin ich auch. Hast du das gemerkt überhaupt? Wahrscheinlich nicht.
Nope.
Ich habe einen Threads-Account gemacht. Ich tue dort einfach unsere Folgen teilen. Und ganz, ganz selten mal einen kleinen Kommentar absetzen. Aber seltenst. Und E-Mail könnt ihr uns schreiben. Wir lesen es nicht. Ich gehe so alle 2 Monate...
Ich bekomme eine Push-Nachricht über.
Ah, okay. Weil ich komme so alle 2 Monate kommt man so... Oh, mein E-Mail-Account. Wenn uns dort jemand schreibt...
Und dann sind nur meine Zalando-Bestellungen drin.
Ja. Und dann denke ich so, das Herz an. Und dann gehe ich schauen, das ist noch hübsch. Vor allem bestellst du gefürchtet viel auf Zalando. Also ich lasse mich nicht mehr schimpfen für die alten
Monate. Nein, also eigentlich habe ich, seit wir die E-Mail-Adresse haben, 2-mal über die E-Mail-Adresse bestellt.
Gut, Zalando schickt nämlich auch etwa 4 Mails, bis die...
Ja, und ich habe dann noch etwas zurückgeschickt und sind nochmal 4 Mails
gekommen. Ja, ja. Mhm. Vielleicht ist es eher selbst, aber ich habe gleich noch so gesagt, oi. Ja, aber ihr dürft euch sehr gerne bei uns melden. Wir freuen uns wie immer darüber. Und ich habe übrigens schon eine Anmeldung bekommen für jemanden, wo man mit mir an Arbeit will verbringen. Vielleicht eher ohne Mikrofon als mit Mikrofon, aber immerhin.
Schön. Ja. Dann musst du nicht ganz allein und einsam.
Ja. Bitte nehmt mich an die Hand. Mir fehlt ein bisschen. Ich brauche schon manchmal jemanden, der mich an die Hand nimmt. Mal, da gebe ich zu.
Aber du weißt, dass du eigentlich die bist, die mich an die Hand nimmt in dem Bezug?
Nein. Du hast mich fest... Du hast mir einen Schub... Also, das Problem ist, du hast mich angeschubst. Ich bin halt das Rädchen, wenn es rollt, rollt.
Ja, und dann habe ich meinen Arm drin verfangen. Und jetzt rollen wir einfach immer weiter, wie so ein Perpetuum mobile.
Ja. Ja, ist okay.
Funktioniert
bis anscheinend. Dann schimpfe ich. Nein, dann
ich habe mir gerade heute gedacht, an dem Punkt, wo ich würde sagen, jetzt hören wir auf, Podcast machen, ist, wenn wir ein Video machen müssen. Weil ich bin sehr beruhigt, dass ich einfach kann duschen mit nassen Haaren und irgendeinem Chiller-Outfit anhocken. Wenn wir das noch aufnehmen müssen, die Hürde würde ich nicht überstehen.
Ja, im Moment sind wir ja eigentlich immer, wir haben noch nie Fotos von uns online gehabt.
Nein, wir sind anonymous.
Gut, gell.
Für die Leute, die uns nicht kennen.
Genau, 2/3 von unseren Zuhörer und Zuhörerinnen kennen uns alle, aber trotzdem.
Hey, aber schreibt dem Fall mal bei Spotify unten rein, ob ihr uns persönlich kennt oder nicht. Ich probiere so eine Umfrage zu machen.
Tust denn du die Kommentare mega freischalten? Weil das musst du machen.
Ja, ich schaue an mich.
Okay.
Aber es hat noch keine.
Mal, es hat eben auch schon welche gehabt.
Ja, ja.
Drum. Also, dürfen auch weiterhin auf Spotify kommentieren. Fotos auch. Und ein Kollege von mir hat ein bisschen beschäftigt die paar Monate gehabt und ist nicht zum Lassen gekommen. Und dann hat sie mal gesagt, wow, ich habe 10 Folgen zum Nachlassen. Keine Angst, jetzt rebelt es den Kommentar. Und ich habe gesagt, haha. Ja.
Gut, ich habe warm. Wir verabschieden uns, schlafen gut und einen schönen Sommer.
Ja, es ist Mitte Sommer. Geniessen.
Bye, bye.